Hallo Tante, bin im Fernsehen drin und du nicht. Ich kann dir Geld gewinnen. Du kannst dir kein Geld gewinnen. Ich kann Cover auf dem, vom Rätselheft. Und ich gewinne das Geld und dann werfe ich es gegen die Wand und dann hebe ich es wieder auf und dann werfe ich es nochmal gegen die Wand. Als du mich in den Schwitzkasten genommen hast im Schlaf, das war nicht in Ordnung. Ficko, Finger.
Ich liebe Teddy. Ja. Das war übrigens nicht Teddy, das war Sophie, die das gerade gemacht hat.
Ach so.
Nicht, dass Leute denken, wir hatten heute Teddy Teckelbrand als Gast.
Wir laufen schon. Weil sonst hätte ich jetzt gefragt, ob Teddy Single ist.
Hast du von den Kopfhörern diese Ohrdinger abgemacht?
Ja, da sind so weiße Überzüge und ich mache die immer ab, wenn wir hier sind, weil ich es lustig finde, dass ich dann, wenn ich die über meine Fäuste mache, dass ich aussehe wie ein Hähnchen.
Den hast du schon mal gemacht, aber er ist noch besser beim zweiten Mal.
Beim ersten Mal habe ich den, glaube ich, gemacht bei unserer allerersten Aufzeichnung, die war auch hier. Und da waren wir aber so aufgedreht,
da erinnere ich mich noch dran,
dass der Gag, glaube ich, nicht gelten konnte.
Nee, aber heute ist er sehr, sehr gut.
Ich mache noch meine Beine hoch. Ja.
Willst du meinen auch noch haben? Oh Gott, wie so ein Hühnchen, stimmt, ja. Aber, oh Gott, die Vorstellung, wenn du so knusperbraun bist. How are you? Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Ich schleppe seit letzter Woche mit mir rum.
Ja, Entschuldigung, ich wollte schon ins Wort fallen. Ich fall dir gleich ins Wort.
Gutes Thema. Ich habe nämlich letzte Woche in unsere Folge reingehört. Das macht man nicht aus Narzissmusgründen, das macht man, um zwischendurch zu gucken.
Professionell.
Liefern wir weiterhin ab auf dem Level, auf dem wir hier abliefern wollen.
Absolut, dem, das wir vertraglich festgehalten haben.
Wir sind auf so einem Level 3.
Ja.
Da steht im Vertrag drin.
Von 10?
Ja.
Aber es funktioniert ja trotzdem.
Eben, wollte gerade
sagen.
Warum
soll ich mehr abliefern?
Und ich habe mir ist wirklich aufgefallen und mir ist ein Anliegen, mich bei dir in der Öffentlichkeit dafür zu entschuldigen. Ich war so aufgedreht letzte Woche, weil wir uns gesehen haben, dass ich dir ständig übers Maul gefahren bin. Es tut mir wirklich leid.
Wirklich?
Ich war richtig aufgedreht, aber nicht aus so einem, ich will ja jetzt auch reden, sondern einfach, weil ich dachte, und ich kann dann auch noch witzig sein. Dann bist du wieder witzig und dann sind wir zusammen witzig, Joko. Oh mein Gott, dann sind wir beste Freunde für immer.
Das sind wir jetzt schon. Aber was ich interessant finde, dass es mir nicht aufgefallen ist, weil ich habe auch in die Folge reingehört, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man sehr, sehr, sehr subjektiv diese Folgen hört. Weil man natürlich weiß, ja, Sophie hat performt, alles cool. Ich habe da so ein paar Sachen, die würde ich von mir gerne nochmal hören, ob ich das gut gemacht habe oder ob ich das anders hätte vortragen müssen, damit man es besser versteht. Und ich habe null das Gefühl gehabt, dass du mir über den Mund gefahren bist.
Ach, das freut mich, dass du das sagst. Mir ist es total aufgefallen. Und
aber weil man halt selber mit sich selber so kritisch ist, glaube ich, wenn man die Folgen nochmal hört.
Es fallen einfach so unsympathische Sachen an einem auf. Und ich finde, unterbrechen wirklich
unsympathisch.
Das
finde ich gut, dass dir das auffällt. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Wo ich gesagt hätte, wirklich, Sophie, es steht dir nicht. Du musst nicht die ganze Zeit davon reden, wie toll du bist.
Hör auf, über deinen Bizeps zu reden.
Ja, nee, aber ich finde, und wo wir jetzt bei deinem Bizeps sind, können wir ja da sofort vielleicht, wow. Du hast gerade deine Muskeln angespannt und ich, Gott sei Dank, habe ich eine Brille an.
Eine Hose an?
Eine Hose, eine Brille. Eine Hose. Oh Gott, wo starten wir?
Gott sei Dank, habe ich eine Hose an.
Man muss dazu sagen, es ist sehr früh am Morgen.
Und aber die rohe sexuelle Energie ist schon da.
Absolut. Da kann sich keiner verwehren, wenn wir in einem Raum sitzen. Da sitzen wir einfach in einem Raum und jemand Drittes hat sehr viel Freude, weil das steckt natürlich an. Wenn jemand Drittes hier im Raum, ich habe gerade überlegt, wie ich die Kurve kriege, dass es nicht total eklig wird, was ich sagen will. Aber lassen wir das Thema einfach. Nein, es ist sehr früh am Morgen, deswegen kann ich damit noch nicht so umgehen. Und ich bin wirklich noch, ich sehe topfit aus.
Ja.
Hoffe ich?
Ja.
Hoffe ich, sehr gut. Ich fühle mich aber noch so ein bisschen, mein Hirn ist noch mit Blähungen versehen. Da ist noch viel von gestern drin, was noch raus muss.
Ich finde auch, man muss wirklich anerkennend sagen, dass ich das nicht könnte, jetzt schon hier sitzen an deiner Stelle.
Hä, warum?
Weil du gestern, das darf man glaube ich sagen, so viel darf man wohl verraten.
So viel darf man wohl verraten.
So viel wird verraten sein.
So viel darf man wohl verraten, Passmann.
bist du sicher, dass Paul Ripke nicht mehr kann? Weil dann...
Safe könnte Paul.
Gestern war Joko und Klaas gegen ProSieben Aufzeichnung, eine von ungefähr 34 Millionen im Jahr. Das ist so eine Sendung, die 13 Mal am Tag läuft bei ProSieben. Und
ich finde es gut, wie du eines der Projekte komplett entwertest, das dazu beiträgt, dass ich einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber ja, klar.
Ihr habt gerade die 50. Sendung aufgezeichnet. Ja. Das ist für ein Showformat schon wirklich absurd. Für deutsche Verhältnisse.
Ja, finde ich auch.
Das ist ja wenig, wenn man mal TV total rausnimmt, gibt es wenig Sachen, die so lange so viel laufen, die nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil sie beim Öffentlich-Rechtlichen irgendwo versendet werden.
Wer wird Millionär? Let's Dance.
Aber das sind ja alles für nicht personality-driven Formate.
Ich weiß, was du meinst. Das sind alles lizenzierte, eingekaufte, international distribuierte Formate, wo keine Eigenentwicklung hinter zwei oder um zwei Charaktere gemacht wurde. Das freut mich auch.
Also genau, das habe ich natürlich jetzt wirklich blöd lapidar dargestellt, aber ihr habt die 50. Folge aufgezeichnet und gestern war Jukka und Klaas im Prinzip und ich war zu Gast.
Ja.
Das ist natürlich jetzt ein krasser Spoiler.
Mit Tommy Schmidt?
Das hätte ich jetzt nicht verraten. Scheiße.
Ja, das ist...
Jetzt habe ich die Hackis wieder am Hals. Lass den Mann in Ruhe.
Schreiben die dir das?
Nee.
Nee.
Ich kriege manchmal eher so Nachfragen.
Es ist gut, wie wenn man sieht, richtig die Angst in deinen Augen. Nein. Auf gar keinen Fall.
Ja, ich habe ein NDA unterschrieben.
Aber warum machst du gerade mit der Hand dieses Zeichen, dass ich aufhören soll, darüber zu reden?
Ich habe nur, mein Handgelenk ist von gestern, von dem Sportspiel, was wir gespielt haben.
Wir haben kein Sportspiel gespielt.
Doch, ich habe da doch den Handstand gemacht, erinnerst du dich?
Nee, das hast du wohl danach gemacht.
Ah, da war ich bei einer anderen Show.
War
ich bei Riccardo Simonetti, glaube ich, irgendwo in der Fernsehsendung.
Aber du könntest jetzt nicht hier sitzen, das ist doch Quatsch.
Ja doch, also ich finde Fernsehen mega anstrengend.
Wirklich?
Ihr rockert da auch zwei Aufzeichnungen am Tag runter.
Was? Nein.
Echt nicht?
Nee.
Okay, dann nicht.
Nein, alle zwei Tage eine.
Ah, okay. Ich dachte, immer zwei. Habt ihr nicht schon mal zwei an einem Tag
heute,
gemacht?
Heute ist, davon noch nicht. Nee. Wir haben jetzt gestern war Montag, heute ist Dienstag, heute ist Klaas. Also Klaas Schedule hätte ich diese Woche ungern. Heute hat Klaas...
Fallschirmspringen wieder.
Heute hat er Late Night, weil es ist ja Dienstag. Dann ist er morgen wieder dafür.
Aber das macht er aus München.
Donnerstag, nee.
Das ist, finde ich, verrückt.
Dann ist er Donnerstag wieder in Berlin, weil er dreht. Und dann haben wir Freitag und Samstag auch nochmal Aufzeichnung.
Mein Gott.
Ja. Und das ist
und das alles also, ohne Geld zu sehen von ProSieben.
Ja, das hat Sebastian Puffpaff hat, da gibt es ja dann immer bei JKP7 diese Einspieler, wo uns dann die Aufgaben gestellt werden von MitarbeiterInnen seitens ProSieben. Und da hat Sebastian Puffpaff gesagt, ach Mensch, ey, ihr habt so hart. Das ist so ein harter Job, den ihr da machen müsst. So ein bisschen im Studio rumstehen und diese ganzen Spiele machen. Oh Gott, ist das nervig. Und dann nur noch Millionen kassieren. Ich kotze im Strahl, das wäre kein Job für mich. Und man stand so im Studio und hat sich so richtig ertappt gefühlt. So, warum sagt er das? Was soll das? Warum ist das so? Warum macht er das jetzt so öffentlich, dass das irgendwie absurd ist, dass das der Job ist? Weil ich finde, das Wunderbarste an diesem Format ist ernsthaft, dass man nicht auch nur eine Sekunde das Gefühl hat, dass das Arbeit ist. Dafür bin ich so unfassbar dankbar, weil das ist so schön, in dieses Studio reinzulaufen, zu wissen, dass das komplette Team sich den Kopf zermartert hat, welche Quatsch-Scheiß trotzdem anstrengenden Aufgaben man machen muss. Das ist wie ein Riesenspielplatz. Es geht am Ende um eine ganze Menge, aber irgendwie auch um etwas, was sehr fiktiv aufgesetzt ist und diese 15 Minuten uns natürlich wahnsinnig wichtig sind. Es ist die Jubiläumsstaffel, muss man dazu sagen. Es gibt ein paar Änderungen, die ich noch nicht vorweggreifen möchte, aber die haben es in sich. Und das ist auch für uns sehr überraschend gewesen, weil das ist dann ja wirklich so, wir wollen bei dieser Show nichts wissen. Weder die Gäste noch irgendwelche, da heißt es immer, wir würden gerne eine Sicherheitseinweisung bei dem Spiel machen. Wo Klaas dann aber sagt, brauchen wir nicht. Und ich bin innerlich so, ich hätte es schon gern gesehen aus Sicherheitsgründen, aber okay, dann machen wir es nicht, wenn Klaas das nicht möchte. Und dann lassen wir das. Aber das ist eine solche Freude, dass sich das nicht anfühlt wie Arbeit. Und das ist irgendwie, und auch dann so Momente, wo du und Tommy dann gestern waren noch Emilio Sakaya da, Jean Gosseau, dann war noch Till Reiners da, Reiners. Hat ein, zwei sehr gute Momente da gehabt in dem Spiel, was wir gemacht haben. Und wenn man nicht weiß, wer die Gäste sind.
Michael Mittermeier war auch noch da.
Entschuldigung, habe ich nicht vergessen, aber wollte gerade die Geschichte erzählen. Von
Entschuldigung.
Till. Dass man dann so richtig freut, weil ich habe zum Beispiel Till noch nie kennengelernt. Und mit ihm hatte ich so einen Moment. Ich finde immer, wenn Frauen zu Besuch sind und wir uns noch nie vorher gesehen haben, tue ich mich mal wahnsinnig schwer, so eine herzliche Umarmung zu geben. Da ist meine Erziehung eher, ich gebe die Hand, küsse die Hand, sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist, freue mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen. Bei Till und ich, wir haben uns noch nie gesehen. Und dann war das, bei Männern ist das so ein Ding, man steht sich dann gegenüber, ich gucke ihm in die Augen und sage, wollen wir uns trotzdem einfach ganz fest in die Arme nehmen, weil das wirkt, glaube ich, nach außen immer cool, als wenn wir uns kennen würden. Er so, das finde ich lieb von dir, danke. Und dann haben wir uns so richtig männlich umarmt und es war so weird und irgendwie so gut. Und ich frage mich immer, kriegt man diese kleinen Momente überhaupt mit zwischen uns, weil so viel passiert. Und das war ja auch im Spiel mit Tommy und dir so, dass da irgendwie so Momente waren, wo man so richtig gemerkt hat, es passiert viel zu viel. Es sind vier Leute, inklusive Steven, dann fünf, voll auf Sendung und keiner hat irgendwie auch nur den Mühe, Bock zurückzufahren.
Absolut, und keiner.
Wo ist die Lücke? Ich will da rein. Ich will jetzt auch einen Gag machen. Wann lachen die Leute? Lachen die Leute bei mir mehr oder mehr bei dir? Das ist so verrückt. Ich liebe diese Sendung dafür.
Und ich habe Till heute Morgen beim Frühstück zufällig im Hotel getroffen.
Ach, wirklich?
Und er hat mich gebeten, dir Danke zu sagen.
Ach, ist ja süß.
Dass du das so nett aufgefangen hast mit dem Begrüßen, weil da hatte er Angst vor. Oder
ach, das ist ja mega.
Er hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie das ist, wenn man sich komisch begrüßt, wenn man sich nicht kennt. Und da soll ich dir explizit Danke für sagen. Und,
liebe Grüße, sehr gerne, jederzeit.
Ich habe auch nach dem Spiel, waren Tommy und ich dann im Aufzug hoch wieder in die Garderobe und das Erste, worüber wir reden, ist, ja krass, da sind so viele Gags liegen geblieben. Und dann haben wir uns angeschaut und gemerkt, nee, da haben jetzt gerade 25 Minuten am Stück 4,5 Leute, weil Steven ist ja immer so ein bisschen wie der Papa am Spielplatz, der sagt,
Leute,
ja,
bitte.
Ich, natürlich verstehe ich eure Witze, aber ich möchte auch jetzt mal ganz kurz meine Ruhe haben. Papa will kurz aufs Handy gucken. Und deswegen nur 4,5 Witzbolde, die pausenlos gleichzeitig Witze machen. Und wenn es eins nicht ist, dann, dass man Witze hat liegen lassen, wenn überhaupt, ist ein Scheiterhaufen an Pointen, die da rumliegen und gleichzeitig verbrannt werden.
Sehr gute Beschreibung.
Und trotzdem sitzen so geltungsbedürftige Witzbolde wie Tommy und ich dann im Aufzug und sagen, ja guck mal, den letzten Witz, den hast du gemerkt, dass der nicht funktioniert hat. Wie auf Ritalin. Wir brauchen wirklich dringend Ritalin. Ja. Und dass ich muss gestehen, wenn ich in so einer Männerrunde bin, wo alle Gags machen, dass ich mich dann faulerweise auch immer auf so Frauen-Gags zurück, also ich mache dann immer so Flirt-Gags. Dann mache ich immer so Witze irgendwie über, wen ich dann von denen gedatet habe, wer von euch mich nicht zum Essen eingeladen hat, weil ich weiß, die müssen sie drin lassen, weil sonst ist sexistisch. Meine Meinung.
So holst du die Airtime, das ist gut.
So
was wäre
Airtime.
Dann für mich eine gute Humorfarbe? Was müsste ich für Gags machen, dass ich nicht rausgeschnitten werde? Weil ich gucke mir teilweise Sendungen an und denke mir so, warte mal ganz kurz, wo ist der Gag?
Ja.
Warte mal ganz kurz, wo ist der Gag?
Also du möchtest wissen, wie du bei der Sendung Joko und Klaas gegen ProSieben, wo buchstäblich das erste Wort dein Vorname ist, wie du da nicht rausgeschnitten wirst. Ich würde sagen, Therapie. Wie finde ich denn jetzt mal statt bei Joko und Klaas gegen ProSieben?
Okay, gut, vielleicht werden wir einfach auf darüber
zu. Das wäre so, als würde der Senderchef von ProSieben mich anrufen und sagen, wie, ich habe das Gefühl, ich finde gar nicht statt bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Aber das ist wirklich ein.
Habe ich so noch gar nicht gesehen, verrückt. Wirklich, das ist tatsächlich, ich bin tot ehrlich gerade.
Das hätte ich aber auch. Ich habe das, muss ich jetzt echt gestehen, ich habe da noch nie mit Tommy drüber geredet, weil ich glaube, das hat jeder Fernsehmensch. Ich glaube, das ist wirklich jetzt auch nichts genuin bei dir. Könnte mir vorstellen, dass Klaas es auch hat. Ich habe zwischendurch Folgen von Neo Ragazzi geguckt und dachte, Moment, da habe ich doch gegrinst.
Ja, warum haben die das nicht geschnitten?
Das war doch Comedy Gold.
Das kenne ich aber auch.
Da war doch dieser eine ganz kleine nuancierte Moment, wo ich halb eine Geste gemacht habe. Das war doch quasi allein für sich genommen schon ein Comedy-Preis.
Ich glaube, es ist nichts unangenehmer, als wirklich, wenn die Leute, die vor der Kamera sind, sich dann noch bei den Leuten, die Aufgabe haben, die Sendung zu schneiden, sagen so, sorry, aber eine Frage habe ich. Warum hast du diesen Moment nicht reingenommen? Ich fand das total gut. Ich habe das tatsächlich bei Wer steht mir die Show, wie es auch mal, wenn ich aber im Panel sitze. Und dann sehe ich mich dann immer reagieren und denke mir so, warum haben die diese Reaktion denn jetzt da gelassen? Weil es dann so richtig teilweise steht, sitze ich ja da mit offenem Mund und ich merke auch richtig, wie ich mit zunehmendem Alter immer mehr mein Gesicht entgleise. Dass man so selber verwundert ist, dass man so denkt, Gott, so kann ich gucken. So kann ich gucken. Das sieht ja total bescheuert aus. Das finde ich total nervig, dass man sich selber so eine Sendung natürlich unter ganz anderen Momenten anschaut und gar nicht. Eine Zeit lang hatte ich das auch. Aufgrund dessen, dass man so ein bisschen gelernt hat, wie Fernsehen und daraus abgeleitet vielleicht auch so ein bisschen Film funktioniert, habe ich immer, wenn ich Filme gesehen habe, die Perspektive von Behind the Scenes gesehen quasi. In dem James Bond hatte ich das letztens. Irgend so ein Aerial-Shoot, also wo du weißt, entweder eine Drohne oder ein Hubschrauber oder weiß nicht was. Und ich konnte den Moment nicht genießen, wie die den verfolgen, weil ich wusste, Das ist alles einfach nur, also ich kann mich nicht mehr in den Filmen.
Das ist gar nicht echt. Das ist alles
abgefilmt. Nein, aber früher hat man solche Filme gesehen mit einer Liebe, mit einer Leidenschaft und war so, oh krass, ist das wahnsinnig. Und jetzt versaue ich mir selber so einen Moment, weil ich dann überlege, okay, wie haben die das aufgelöst? Das muss ja eigentlich, okay krass, gibt es eine Drohne, die solche Bilder liefern kann? Oder haben die dann so einen Hubschrauber, wo unten so eine riesen Kamera dranhängt? Und zack, bist du aus dem Film raus und siehst es nur noch in so einer Perspektive von, sitzt denn jetzt gerade ein Pilot, ein Camera Operator und so ein Schärfezieher in dem Hubschrauber und verfolgen den und sagen, kriegen dann aufs Ohr, oh, sorry Leute, da habt ihr ein bisschen verwackelt, wir müssen nochmal zurück auf Anfang, wir fangen nochmal von vorne an. Das nimmt mir total solche Filme. Und das gleiche habe ich beim Fernsehen, wenn ich mir dann Fernsehen angucke, wo ich dann gar nicht mehr neutral meine Shows oder andere Shows auch genießen kann, sondern mir denke so, ah interessant, warum haben die das denn jetzt so gelöst, warum haben sie es nicht so gemacht?
Ich habe, kleiner Teaser noch auf gestern, ich habe, weil ich gerade drüber nach, ich habe nämlich, als ich fertig war damit, gedacht, oh, ob das im Schnitt drin landet und jetzt dieses Gespräch führt das alles wieder um. Ich habe mich gestern in einem Moment sehr geärgert. Weil mir ein Punkt entgangen ist. Tommy, mir ein Punkt entgangen ist. Und Klaas stand neben mir und hat verhindert, dass dieser Punkt an uns geht. Und ich habe dann was geworfen, eine Kleinigkeit, was Kleines habe ich geworfen, so auf den Boden, weil ich das in der Hand hatte. Und Klaas, es war so ein schöner Moment. Klaas schaut mich so an, schüttelt so ganz leicht und sagt, das war nicht gut. Das war gar nicht gut, Sophie. Und es gibt so Momente, wo Klaas zu dir sagt, sympathisch bleiben. Und wie Klaas mich anschaut mit den Augen eines interessierten älteren Herrn und sagt, das war nicht gut, das Sophie. Das war gar nicht gut.
Ich weiß 100%, welcher Blick das ist und ich kann mir 100% vorstellen, wie sich's anfühlt, wenn man sich so ertappt fühlt und denkt so, ja, aber du weißt doch, was ich damit eigentlich bezwecken wollte. Und dann kommt der zweite Blick von mir so, ist mir egal, ist eine Fernsehsendung. Es geht hier nicht um dein persönliches Wohlbefinden in Form von Wertschätzung der Situation.
Ich lag im Bett und habe drüber nachgedacht, ob das drin landet. Das war nicht gut.
Ach ja.
Weil ich es andersrum immer süß finde zu sehen, wenn er dich zurechtweist, aber wenn er mich zurechtweist, fand ich es frech.
Ja, es gibt so viele Situationen, wo man Klaas zurechtweisen könnte, wo ich immer die Schnauze halte, weil ich denke mir so, ach nee, das ist jetzt unsympathisch, wenn ich ihn so auflaufen lasse. 13 Sekunden später gibt es eine Situation, wo er mich auflaufen lassen kann und er nutzt sie eiskalt.
Wahnsinn, Arschloch.
Ja. Wir waren auch gestern noch, das habe ich wirklich, ich werde ein Foto zu dieser Folge posten und ich rätsel immer noch, was passiert ist. Wir waren gestern Abend noch was trinken nach der Sendung, haben uns noch mit Leuten aus München hier getroffen und hatten einen sehr netten Abend und hinter mir war eine Trompete im Regal. Und klar, also wir saßen in einer Bar.
Das hast du schon, ich habe das Foto schon gesehen.
Ja, ja, Klaas hat es gestern Nacht schon gepostet und Klaas hat zu mir gesagt, 20 Euro, wenn du jetzt hier die Trompete in die Hand nimmst und einfach da reinpustest und ein Ton rauskommt. Und dann habe ich halt gedacht, okay, so leicht kann man Geld nicht verdienen. Hab diese Trompete aus dem Regal genommen, hab sie angesetzt und wollte reinpusten, habe aber keinen Ton rausbekommen. Und dann hat er dieses Bild, was er von mir in dem Moment gemacht hat, gepostet. Und was ich nicht verstanden habe, ist, warum, also entweder ist jemand, guck gerne rein, entweder ist jemand in dem Bild zu sehen, weshalb er eine andere Person, die anwesend war, schützen wollte, dass sie nicht mit dabei gewesen ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Klaas sich selber im Smoking in dieses Bild reinretuschiert. Das ist wirklich, und ich bin gestern nach Hause gefahren und dann dachte ich nur, als ich dann zu Hause war, so eine halbe Stunde später, dachte ich mir nur, krass, jetzt hat er schon gepostet, weil er mich da vertaggt hat. Und dann war ich aber so irritiert und dachte mir, ach, der hatte kein Smoking an. Warum ist er im Hintergrund? Und kurz dachte ich so, ist der da in diesem Regal? Also in diesem Regal hinter mir war die Trompete und er ist in diesem, du guckst es gerade an, ne?
Ja, ja.
Und er hat sich da selber in dieses schwarze Loch im Smoking reinretuschiert.
Das ist vor allem ein Foto, das ist so ein Red Carpet Foto, ne? Weil der guckt auch so ganz
der hat so einen
geilen Red Carpet Look hat der, wo der so leicht eine Augenbraue hochzieht. Wo man denkt, genau, wo man wirklich denkt, deutsche George Clooney.
Ich war zu müde, weil ich habe ein Ausrufezeichen hinter meinem Satz, du kannst Photoshop. Und das sollte ein Fragezeichen sein, das ist ein Ausrufezeichen geworden, aber ich war dann zu müde, den Post zu löschen und nochmal mit einem Fragezeichen zu versehen, weil ich dachte mir so, das macht alles keinen Sinn. Warum hat er dieses, also dass er das Foto gepostet hat, ist mir scheißegal, aber warum hat er sich selber in dieses Regal im Smoking rein? Weil das soll ja suggerieren, dass er sich selber in dem Bild sieht, weißt du, das ist so.
Es sind vielleicht kleine Mindgames einfach, das sind so Sachen, die vielleicht nur ich muss, zwischen ich euch muss beiden das, Sinn ergeben, aber deswegen das, so süß sind.
Ich muss das nochmal mit ihm klären.
Ich habe übrigens, eigentlich wollte ich es irgendwo am Ende der Folge verstecken, aber jetzt passt thematisch so, weil es irgendwie so schön um euch beide geht gerade. Wir haben ja die beliebte Rubrik Vorzimmer Winterscheid gegründet und ich glaube, es wird heute vielleicht ein Vorzimmer Winterscheid geben, aber vor allem kriege ich ja Sachen zugesendet, wo Leute was wissen wollen. Das sind viel so Videos von früher und das sind vor allem TikToks. Ich kriege also wahnsinnig viele TikToks geschickt von irgendwelchen Beiträgen von euch früher. Kannst du mal fragen, welches Brillenmodell Schmidt, die da 2003 hatte und solche Sachen. Habe ich nachgeguckt.
Ernste Frage?
Vielmann Kassengestell, so sieht's ungefähr aus. Und kein Pony geschnitten, das war der Trick dabei. Und das sind halt ganz, ganz viele Seiten, die natürlich so alte Beiträge von euch hochladen. Mhm. Also tendenziell würde man sagen, so Fanseiten. Und jetzt hat mein Algorithmus, mittlerweile denkt er, weil ich so viele von diesen Videos anklicke, ich bin jetzt tatsächlich, ob ich will oder nicht, und ich arbeite wirklich aktiv dagegen an, weil das super weird ist, weil wir zusammenarbeiten, in so einer Joko und Klaas Fan-Rabbit-Hole, weil der Algorithmus denkt, sorry, die Alte klickt alle zwei Tage irgendwelche ultra alten Viva, MTV, Viva, ne? Viva-Beiträge an.
Klaas Viva, ich Joko. Klaas Viva, ich Joko. Ich lerne gerade eure Sprache erst.
Und irgendwelche Zirkus Halligalli Sachen und so. Ja. Und das dann schon ProSieben war, was ich natürlich weiß. Und da gestern Abend bin ich wirklich nach Hause gekommen und wollte zum Einschlafen noch mal schön ein bisschen durch TikTok zappen. Und ich hab wirklich Videos gesehen, wo ich dachte, das ist ja ganz kurz vor homoerotischen Pornos, die da so zu, also nicht, dass ihr die, aber das sind so ganz,
so wurden sie zusammen editiert.
Das sind so ganz süße Fan-Edits, die auch rührend sind. Aber so wie man TikTok auch benutzt, ne? Man benutzt ja sein Hirn nicht dabei. Man scrollt. Absolut. Und dann guckt man was an. Und während man das schon so 3 Minuten guckt, fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe wirklich kurz vorm Einschlafen, wollte eigentlich runterkommen von der Arbeit und vielleicht nochmal, bevor ich dich heute.
Bist total geil geworden.
Wahnsinnig geil geworden. Mein Gott. Und dann find mal in München Callboys, die nicht mit dem FC Bayern zu tun haben.
Alle Spieler kannst du jederzeit anrufen.
Gibt die einen oder anderen Spieler, den ich nicht mehr anrufen möchte seit letzter Woche. Und dann habe ich auf einmal, bevor ich es bemerkt habe, hatte ich schon so.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Erzähl ich dir gleich. Hatte ich so 2,5, 3 Minuten so einen ganz doll bearbeiteten Fan-Edit von euch angeschaut, wo ihr euch auch irgendwie küsst und so Musik im Hintergrund und alles ganz süß und romantisch. Und irgendwann war ich so: Was mache ich hier eigentlich? Und das wird wirklich mein Problem mit Vorzimmer Winterscheid, dass ich entweder einen Burner-TikTok brauche, damit der Algorithmus weiterhin mir schön Pickel-Ausdruck-Videos zeigt, ich werde einfach Fan von euch beiden.
Ich muss ein Notizheft anlegen. Ein Burner-TikTok-Account?
Na, Burner-Phones sind doch für Drogenhändler.
Ah, okay.
Und jetzt sowas wie ein Burner-TikTok.
Ja, Burner-TikTok, finde ich gut. Du hast gerade noch ein Wort benutzt, das habe ich schon wieder vergessen. Da dachte ich auch so, das muss ich mir merken. Ah, du zappst durch TikTok. Ich finde es interessant, dass du ein Wort, was man quasi von früher aus dem Fernseher kennt, so umschaltenmäßig zappen, dass du das 1:1 auf TikTok überträgst. Super, 100% richtig.
Ich finde, dass man auch TikTok wie zappen benutzt.
Ja, total. Also, aber ich wäre, glaube ich, manchmal sagst du so Dinge, die so wirklich Captain Obvious sind und ich merke so richtig, wie wenig Gedanken ich mir um solche Sachen mache. Aber ich habe gestern auch jetzt
Fan-Edits von mir geguckt.
Ohne Scheiß, ich habe gestern Abend, ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich habe irgendwas, also auch gestern Abend noch, nachdem ich das Bild gesehen habe, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bin ich auch über so Edits gestolpert und habe dann gesehen, dass ich ja auch diese Edits bei mir dann reposten kann. Moment. Ich bin wirklich nie auf TikTok. Ich bin nie auf TikTok. Ich bin wirklich nie auf TikTok. Ich gehe alle 6 Wochen einmal 3 Minuten auf TikTok und dann merke ich, fuck, ganz schnell raus hier. Mhm. Du hast schon genug Probleme mit Social Media Addictions, so, da brauchst du die nicht auch noch. So, und dann habe ich aber gestern gedacht, weil ich frage mich immer, welchen Content lade ich, weil TikTok hat für mich angefangen mit, man singt irgendwelche Songs nach und macht die Lip-Sync, so. Das war das TikTok, was ich bedienen konnte. Da habe ich 3-mal Videos hochgeladen und dann habe ich noch irgendwelche Soundfiles gefunden, die ich dann irgendwie auch Lip-Sync irgendwie gemacht habe und das hat für mich funktioniert. Und ich glaube aber, TikTok hat sich sehr weiterentwickelt, was die Art von Content angeht. Und da ich da nicht so häufig bin, möchte ich mich da auch gar nicht reinfuchsen, weil ich Angst habe, dass mich das zu sehr beschäftigt. Dann habe ich aber genau, was du gerade beschrieben hast, solche Edits gesehen und war erschrocken, weil ich glaube, ich habe irgendwas mit Klaas und mir, ich krieg's nicht mehr zusammen, es war super spät gestern und mein Gehirn funktioniert gerade noch nicht richtig, tut mir leid, aber da stand irgendwas 29,7 Millionen Views und dann dachte ich mir so, hä, warte mal ganz kurz.
Viele waren meine.
Was? Nee, und dann waren das aber kulminiert aus all diesen Videos, die ich mir dann quasi so scrollend angeguckt habe, wo dann das wie ein Ordner war, der existierte, wo dann diese ganzen Dinge drin waren. Und dann habe ich gesehen, krass, das könnte ich alles eigentlich reposten und hätte quasi AAA-Content, der mit mir zu tun hat, auf meinem Account, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht funktioniert.
Ich finde es sau süß, weil ich fände es super niedlich, weil diese Fan-Edits, das machen ja wirklich Ultra-Ultra-Ultra-Fans, egal von wem. Und das werden Leute machen, die euch ganz toll finden. Und ich glaube, wenn du diese Fan-Edits repostest, da kippt irgendeine 24-Jährige in Göppingen um.
Das möchte ich nicht.
Aber vor Freude kippt die um.
Ja, aber umkippen ist umkippen.
Ja, dann steht die wieder auf und macht einen neuen Fan-Edit.
Ja, und dann habe ich Social Pressure. Dann heißt es, du hast mein erstes Video damals geteilt, warum hast du mein zweites nicht geteilt?
Ich supporte mich weiter auf meinem Journey.
Ja, aber dann habe ich wirklich, das ist so, ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig mit, wenn ich habe zum Beispiel, und da muss man einfach mal Danke an die geilen Pfeile sagen. Ja, ich wirklich, ich habe, also der Rasen, würde ich sagen, war mein, ich möchte nicht vom Rasen anfangen, aber ich habe gestern das erste Mal Rasen gemäht dieses Jahr. Oh, das hat so gut getan.
Da möchte ich aber gleich ein bisschen mehr wissen drüber.
Und nun, ich habe wirklich Timing, konnte nicht besser sein. Der Rasen war trocken, ist wichtig, dass er so ein bisschen an einen Grund nicht die Feuchtigkeit vom Morgen hat, sondern schon so ein bisschen abgetrocknet ist. Und seitdem regnet es in München. Ich habe ihn gemäht, 10 Minuten später hat es angefangen zu regnen. Ich weiß, dass sobald die Bäume drumherum alle Blätter haben werden und so, dass der ganz schnell wieder scheiße aussehen wird. Aber für den Moment bin ich richtig selig, was mein Rasen angeht.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es höre.
Danke. Ich wollte jetzt nicht vom Rasen anfangen. Achso, genau. Was ich sehr, 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 und da bin ich wirklich dankbar für, weil letzte Woche haben wir uns noch so lustig drüber gemacht, dass ich das hier so benutze und du hast gesagt, jetzt möchte ich das auch so benutzen für Ratschläge. Ich habe ein Problem, könnt ihr mir helfen?
Ja.
So. Ey, Leute, ich liebe euch dafür, dass ich heute Morgen habe ich noch angeguckt, ich bekomme heute noch, weil Leute wahrscheinlich die Folge dann heute Morgen erst gehört haben, Hinweise, wie bekomme ich meine Pickerl wieder? Meine Vignetten da von Österreich und Schweiz.
Pickerl? Sagt man Pickerl?
Ich glaube, in Österreich sagt man Vignette, okay. Aber irgendwo heißt es auch Pickerl. Und da bin ich so geflasht, wie rührend mit Links eingefügt und so, dass ich mich fast schlecht gefühlt habe, dass ich dachte, ich habe es nicht mal irgendwie bei Ecosia in meine Suchmaschine eingegeben und habe es mir angeguckt, wie man es lösen könnte.
Das habe ich auch gedacht. Ich habe erstaunlich viele Nachrichten bekommen, die an dich weitergeleitet werden sollen, weil du bist ja zu prominent, dass man dir schreiben kann, in den Augen von einigen. Meinte so, er muss einfach googeln, Vignette, neue Windschutzscheibe, Ersatz. Und dann war ich so, Moment. Ich habe mich da hingesetzt und hatte so eine Out-of-Body-Experience und meinte, das heißt, Joko hat das Thema mit in den Podcast gebracht für Ratschläge, bevor er die drei naheliegendsten Wörter gegoogelt hat zusammen.
100%. Ekosieren, ich möchte, dass wir das alle einführen. Ekosieren, wer die Plattform nicht kennt, unbezahlte Werbung, beste Search Engine auf diesem Planeten. Für jede Suchanfrage wird ein Baum gepflanzt, besser kann man gar nicht aktiv werden da draußen.
Das stimmt übrigens nicht für alle 14 oder so.
Werbung Anfang.
Es gibt so Tage, da liege ich abends im Bett und frage mich, warum habe ich eigentlich Kopfweh? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ungefähr so 2 Milliliter getrunken habe.
Ja, ey, das kenne ich auch. Das ist so schlimm.
Und ich finde es wirklich schwierig.
Aber woran liegt?
Weil Wasser halt einfach ein langweiliges Getränk ist. Also, ja, es ist irgendwie die Lebensader der Welt und so. Und Wasser ist wichtig. Aber Wasser schmeckt einfach wie kalter Fuß. Ja, normalerweise.
Wasser halt.
Ja, Wasser halt. Wahnsinnig
meistens
langweilig.
Leider nach nichts. Und wenn es nach was schmeckt, dann schmeckt es meistens nach alter Rohrleitung.
Und ich kann sonst vielleicht bei meinem normalen Leben, das ich habe, wenig trinken. Aber jetzt als Profisportlerin muss ich ja wirklich auf meine 18 bis 19 Liter pro Training kommen. Und genau da kommt Air Up ins Spiel. Air Up ist nämlich keine normale Wasserflasche. Wir haben schon mal über das System gesprochen, sondern es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Wasser Geschmack verleiht durch Aromapods.
Und jetzt gibt es natürlich eine Gen Z da draußen, aber bei Air Up gibt es eine Gen 2.
Ich war gerade so, oh, junge Leute.
Und die ist besser als jemals zuvor, was unter anderem damit zu tun hat, dass das Produkt nun aus Österreich kommt. Also wird in Österreich gefertigt und produziert. Bedeutet kurze Lieferwege und es ist spülmaschinenfest. Und das wiederum hat einen sehr großen Vorteil, weil Menschen wie ich einer bin, der dann wiederum hingehen und sagen, wie kriege ich jetzt hier diese kleinteiligen Sachen ganz gut gereinigt, stelle häufig Dinge einfach in die Spülmaschine und stelle dann aber nach einer gewissen Zeit fest, ah, es war gar nicht für die Spülmaschine gedacht, ich kann es mir neu kaufen.
Einfach beten und in die Spülmaschine stellen.
Genau, einfach beten und in die Spülmaschine stellen. Hier müsst ihr nicht beten, hier könnt ihr es einfach in die Spülmaschine stellen. Das ist Gold wert. Und das Beste ist, bis zum 30.04. könnt ihr jetzt auch noch sparen und zwar 10% mit dem Code Sunset Club. Sunset S-U-N-S-E-T Club C-L-U-B und dafür einfach auf r-up.com gehen und abschreibt in dem Fall UP. Wir schreiben das nochmal in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das da alles nochmal durchlesen. Also r-up, wenn ihr Durst habt, Wasser trinken wollt, aber Geschmack braucht.
Werbung Ende.
Gut, aber da jetzt nochmal zurück zu den Vignetten und zu dem Pickerl. Da war ich wirklich so überfordert, da hatte ich so Social Pressure, weil so viele Leute mir geschrieben haben und ich hätte gerne eine Nachricht rausgepickt und gesagt, ey, stellvertretend für alle. Aber dann habe ich das Gefühl, ich gebe nur einer Person die Aufmerksamkeit, die eigentlich so viele Menschen verdient hätten, da kann ich nicht mit umgehen.
Was, ja, das verstehe ich.
Und, aber weil du meintest, dann würdest du dann in, so ein Edit von einem Fan quasi posten, der wird sich freuen, aber dann hätte ich das Gefühl, ich muss alle posten. Es geht nicht anders.
Kannst du das nicht? Kannst du nicht so einen Tag in der Woche machen, wo du alle Fan-Edits postest, die du findest? Und dann gibst du am Montags, denkt man immer, Joko hat den Verstand verloren, weil du so 37 Slides postest und ein Fan-Edit nach dem nächsten und auch so unkommentiert, ohne Ironie-Layer. Und du verlinkst auch immer alle, die drin vorkommen. Guck mal, wie schön, Jakob.
Ich finde, nachdem wir letzte Woche hatten Hilfe, Sophie weint,
ja,
möchte ich diese Woche den Titel haben, Joko hat den Verstand verloren.
Hilfe, Joko Winterscheid.
Hilfe, Joko hat den Verstand. Wir müssen ab sofort, kommt bei jedem Titel der Folge, kommt ein Hilfe davor, egal ob es Sinn macht oder nicht. Das finde ich sehr gut. Hilfe.
Deutschlands größter Hilf-Podcast.
Ja.
Ich muss übrigens, apropos weinen, ich habe letzte Woche geweint, für die, die heute das allererste Mal reinschalten. Herzlich willkommen, ja, herzlich mein Name willkommen. Ist Sophie Wassermann.
Herzlich Joko Winterscheid.
Weil ich vor Scham, ich habe meinen Autohändler angerufen, bei dem ich gerade für diese Zeit lang ein Auto geliehen,
Herr T.
Und gefragt, was ich da tanken muss, obwohl man das auch einfacher hätte rausfinden können und habe mich dafür geschämt. Woraufhin ich wirklich einige Nachrichten von Frauen bekommen habe, die meinen, boah, krass, wir haben so viel für die Gleichberechtigung der Frau getan und jetzt setzt sich die Passmann hier hin und tut so, als würden alle Frauen nichts von Autos verstehen. Ich möchte einmal kurz den Einschub bringen. Ich habe nie gesagt, dass alle Frauen nichts von Autos verstehen. Ich verstehe nichts von Autos und ich bin eine Frau, die 30 Jahre alt ist. Ich bin in der Generation als Mädchen großgezogen worden, wo ich wirklich, mir hat niemand irgendwas über Autos beigebracht, weil ich ein Mädchen war. Das heißt, ich mache das nicht aus so Mario Barth Comedy-Gründen, sondern ich will einfach nur ehrlich damit umgehen, dass ich keine Ahnung davon habe und das mache ich nicht, weil ich irgendwelche Geschlechterklischees zementieren möchte. Ich möchte aber jetzt auch nicht im Namen des Feminismus so tun müssen, als würde ich wissen, wofür E95 steht. Weil das finde ich bis heute sinnlos. Ich habe jetzt gelernt, E95 steht für, dass da 95% von irgendwas drin ist. Und es gibt ein anderes, das heißt E10. Das steht aber dafür, dass 10% von was anderem drin sind. Also ein E95 ist 5% von irgendwas und ein E10 ist 10% von irgendwas. Das ergibt alles keinen Sinn. Und das E steht überhaupt auch gar nicht für Öko, sondern für Ethanol.
Aha.
Und das ist aber auch ein bisschen dafür, dass E auf einem E-Auto steht und E für Eco steht und E auf Maschinen steht, die besonders ökologisch wertvoll, dass da E drauf steht, dass ich denke, dass ich quasi Sonnenblumenöl tanke, quasi.
Ja, und letztens habe ich mir einen Salat in der Tankstelle geholt, habe das da drüber gemacht, das hat gar nicht geschmeckt.
Das war wirklich nicht lecker.
War nicht lecker.
Ja. Oh Gott, ich habe so eine tolle Sache gestern erfahren.
Ja.
Es gibt bei Joko und Klaas gegen ProSieben natürlich ganz, ganz, wirklich ganz, ganz viele tolle Leute, die bei euch arbeiten. Eine Person ist mir besonders ins Herz gewachsen, nämlich Jakob, der sich um die Gäste bei Joko und Klaas gegen ProSieben kümmert. Und der ist auch bei LNB oft. Ich sehe den oft und ich mag den einfach wahnsinnig gerne. Und der sagte gestern was, bevor ich nach Hause gefahren bin, nach der Aufzeichnung wieder. Das hat sich in mein Hirn eingebrannt und ich möchte das verbreiten. Ich habe um Erlaubnis gebeten, weil ich halte das für, das ist ganz kurz vor Weltreligion für mich. Dann gefragt, was machst du heute Abend noch? Und dann meinte ich, oh, ich habe nichts vor. Ich bin ja auch in einer fremden Stadt. Ich bin im Hotel. Ich gehe einfach ins Hotel, bestelle mir was zu essen und schlafe dann ein. Und dann meinte er, ah ja, COR. Und dann weißt du, was denn COR? Sagte er, chillen ohne Reue.
Boah, Jakob, du bist der krasseste Motherfucker.
Ist das nicht die Zusammenfassung chillen eines Lebensgefühls?
Boah, es ist 100%.
Und das fasst zusammen, ja, warum Urlaube toll sind, warum Abende in fremden Städten toll sind, warum Abende von Geschäftsreisen toll sind,
alles,
warum es toll ist, wenn der Partner einen,
boah,
Tag
ist
weg,
krass,
ist. Chillen ohne Reue, das ist für mich Buddhismus, ey, we don't know her. Chillen ohne, Jakob ist mein neuer Buddha.
Jakob, Also wirklich, ich war eh immer schon Fan von dem Typen, aber dass er jetzt noch Chillen ohne Reue in mein Leben gebracht hat, kann ich gar nicht genug Danke für sagen. Ich habe am Sonntag aber auch einen COR-Sonntag gehabt.
Richtig ohne krass. Reue auch.
Ja, so halb. Und dann habe ich aber, und das fand ich scary, ich weiß nicht, was der Algorithmus damit zu tun hat, aber dann habe ich einen Post gesehen. Ich habe so ein paar Seiten, denen ich folge. Das sind jetzt nicht hier so Kalendersprüche, sondern da sind manchmal echt so gute Sachen dabei, wo ich auch sehr lachen muss. I wanna wake up the rest of my life to you. Und dann so PS, I get up every morning at 5. Wo du denkst, für sowas mag ich. Und da war ein Satz auf einer von diesen weirden Seiten, den ich da folge. Da hieß es von wegen so, it isn't a Sunday when you recognize at 8 p.m. that you didn't do a thing and it was actually a shitty day because you feel guilty you didn't do a thing. Das ist nicht chillen ohne Reue. Und dann war es aber wirklich, wo ich dachte mir, das gibt's gar nicht. Ich hatte den ganzen Sonntag, ich bin super früh wach geworden, 7:30 oder so, für Sonntag wirklich früh, weil ich hätte lange schlafen können, und habe den ganzen Sonntag, ich habe mir einen ungebügelten Pullover angezogen, eine dreckige Jogginghose. Nein, aber das war wirklich, für mich war das so, heute ist mir alles scheißegal. Mhm. Alle können mich am Arsch lecken. Ich mache nur, worauf ich Bock habe. Und wenn das nichts ist, dann mache ich nichts. Ich habe es richtig genossen, dass ich so einen Sonntag vor mir hatte. Und habe dann aber irgendwann so über den Tag verteilt, wenn man früh wach wird, dann denkt man so, oh, es ist erst, das schönste Gefühl ist ja an so einem Tag, es ist erst 10.
Ja.
Und dann kommt das Gefühl, ach, es ist erst 12. Und so ab 14 Uhr wird es dann so, oh, jetzt ist 2. Was habe ich mit dem Tag bisher getan? Dann ist so 16 Uhr und denkst, noch 2 Stunden, dann muss ich mich um Abendessen bemühen. So, wo will ich was essen? Was kann ich mir mösen?
Was machst du in der Zeit? Also wie verbringst du dann so einen COR-Sonntag?
Literally nothing.
Ja, du sitzt ja nicht in der Küche und guckst auf dein
Couch.
Dein Knäckebrot mit Hüttenkäse.
Ich liebe es tatsächlich, Sonntagszeitungen zu lesen. Das ist das ist so ein Relikt aus vergangenen Tagen und mittlerweile nicht mal mehr physisch, da ärgere ich mich. Früher habe ich es immer geliebt, wenn man dann so um seinen Sessel herum so 30 Zeitungsseiten liegen hatte, die man dann so durch hatte. Und es ist auch nicht so, es klingt so groß, aber für mich ist es einfach nur etwas sehr, 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 ich glaube, da kommen auch so Kindheitserinnerungen auf, dass immer zu Hause irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es bei uns sonntags war, ich glaube, mein Vater saß jeden Morgen mit einer Tageszeitung am Frühstückstisch, also dieses klassische Bild von, man sieht die Person nicht, die da am Frühstückstisch sitzt, hinter der Zeitung, und hat dann immer die Rheinische Post gelesen, wo ich dich übrigens gesehen habe.
In der Rheinischen Post?
Nee, aber Rheinische Post, du warst auf der Veranstaltung in Düsseldorf.
Gott, ich habe ja
du hast eine richtig wilde Woche hinter dir. Ja. Wir müssen gleich jetzt aber über deine Woche reden.
Ich möchte erstmal von deinem Sonntag hören. Ich weiß gar nicht, was für eine Sonntagsperson du bist. Wenn wir irgendwann zusammen wohnen, muss ich auch wissen, wie du so, was für ein Typ du so bist. Bringst du mir dann Frühstück ans Bett?
Also Sonntag solltest du nicht zu Hause sein.
Ah, okay, cool. Ja.
Cool. Kein Problem für mich.
Ich bin wie ein Mäuschen.
Aber dann habe ich dann immer so die digitalen Ausgaben der Sonntagszeitungen mir in diversen Apps oder Plattformen oder da, wo ich ein Abo habe, ist sie dann ja eh da, habe reingezogen. Und dann habe ich noch eine fantastische App, in der man so internationale Magazine lesen kann. Das liebe ich dann auch.
Playboy Spanien, Playboy Italien.
Und teilweise ist es dann richtig enttäuschend zu merken, dass die einfach nur die Geschichten kopieren.
Silikon ist überall gleich.
Von wegen, wo ich denke, so, hey, die kenne ich doch, die war doch vor 3 Monaten in Italien auf dem Cover.
Enttäuschend.
Aber also lesen ist zu viel, würde ich sagen, ich gucke viel. Also auch so Magazine ist dann einfach nur so, ich brauche dann irgendeinen Impuls und dann gucke ich da drauf und dann bin ich eine halbe Stunde damit beschäftigt, mich damit irgendwie parallel auf 13 anderen Internetseiten damit auseinanderzusetzen. Ah, interessant, das wusste ich nicht. Ah, gut. Ah, super. Ah, das musst du dir merken. Dann habe ich so eine Notizfunktion da, ja, wie jeder in seinem Telefon oder auf dem iPad. Und hab mir das dann, ziehe ich mir dann da rein, guck nie wieder da rein.
Ja, also, ja, so eine Liste so, mit inspirierenden Dingen.
Genau, und wo du denkst, da muss ich dran denken, wenn.
Tolle Ausstellung.
Tolle Ausstellung oder das ist ein toller Hersteller, der baut so tolle Tische aus Kacheln, da muss ich mir mal merken, wenn ich für draußen einen Tisch brauche.
Weiß ganz genau, welche Tische du meinst.
Weil wirklich?
Da
musst du mir helfen, weil ich finde nämlich diesen Link nicht mehr.
Kann man selber basteln, habe ich bei Pinterest gesehen.
Ja,
kein Problem, machen wir.
Zu faul für.
Machen wir, wenn ich den Tisch mit dem Sofa.
Wenn du das Sofa hochfährst. Ja. Und dann ist tatsächlich irgendwann, ich krieg's meistens hin, den Sonntag mit dem, was im Kühlschrank ist, irgendwie zur eigenen Befriedigung des Hungergefühls zu verbringen. Aber abends muss ich mir dann was holen.
Wird pizziert.
Dann wird, genau, und dann habe ich meine Pizza, ich bin halt sehr lange Pizza ausgefahren, habe alle Pizzabeläge dieser Welt miteinander kombiniert, weil wir immer dann nach Feierabend eine Pizza mitnehmen konnten. Und meine Pizza ist Pizza Scampi, aber mit Artischocken und Spinat und Knoblauchöl.
Perverses Schwein.
Richtig pervers. Und das ist aber dann mein Sonntag. Und dann, ja, habe ich noch Wer schiebt die Show geguckt, bin ich schlafen gegangen.
Ich auch, also nervhaft. Also ja, ich,
ich bin dann nur.
Ich finde aber, ich muss auf jeden Fall, also wenn ich wirklich einen chilligen, ohne Reue-Tag habe, dann bestelle ich lieber zweimal Kleinigkeiten als einmal eine Pizza.
Ja, ich wohne außerhalb von München, wie du ja weißt.
Wie bitte?
Ja.
Aha. Der feine Herr.
Das muss ich wirklich sagen, mein ganzes Leben lang habe ich die Orte, an denen ich gewohnt habe, nie nach Liefermöglichkeiten gescreent vorher. Und das ist ein großer Fehler gewesen.
Ja, das ist ein großer Fehler. Wirklich. Ich bin ja gerade umgezogen und die Euphorie, die ich am ersten Abend im neuen Veedel hatte, um zu gucken, was da so hinliefert. Das war wie Urlaub in einem neuen Land machen. Toll. Hier kriegt man auch ein Avocado-Brot. Wahnsinn. Irre.
Nee, aber das ist, wenn ich dann in diese Bestell-Apps reingehe und mir angucke, was es so gibt in München und dann gebe ich da meine Adresse ein, dann ist das immer ein ganz harter Bummer, weil dann verschwinden von diesen 600 Auswahlmöglichkeiten ungefähr 700. Ich habe einfach wirklich nichts. Bei mir liefert nichts hin. Punkt.
Okay, das tut mir leid.
Ja, aber das ist mein Chillen ohne Reue Sonntag gewesen.
Ich hätte gern Chillen ohne Reue Sonntag gehabt.
Hast aber nicht gehabt, weil du warst unterwegs.
Ich hatte ein Hochkulturwochenende.
Ich hab's auf Insta gesehen. Dafür liebe ich ja dann Instagram, dass ich ja immer weiß, da ist sie. Muss ich nicht eifersüchtig sein.
Ich habe aber auch gedacht, wir haben uns ja beide gewünscht. Du hast ja gesagt, wir können uns ja mal wieder mehr erzählen.
Ja.
Und da kommt gar nichts von dir. Ich sag dir dann, was ich so mache und dann mega.
Oder verschwindet er wieder in der Versenkung. Aber ich glaube, diese Woche bitte ich zu entschuldigen. Und diese jetzt laufende auch, oder die vergangene, bitte hör mir jetzt zu. Weil wenn ich im Studio bin, da gab es ganz viele Leute. Gestern hat mir auch jemand geschrieben, ich dachte, wir sprechen nochmal dazu. Naja, dann halt nicht. Und dann gesagt, sorry, ich bin, auch wenn ich jetzt hier vom Chillen ohne Reue Sonntag erzähle, aber ich war sehr glücklich, dass ich einfach Sonntag dann nur für mich hatte. Und ich bin in so Studiowochen, bin ich sehr asozial.
Nein, aber ich habe dir ja auch nicht geschrieben. Ich meinte nur, dass wir haben es eine Woche durch. Also es ist eigentlich auch sehr wir. Wir haben uns vorgenommen, wir machen das. Und dann haben wir so eine Woche uns so Sachen erzählt und Sprachnachrichten geschickt und Fotos geschickt und dann war nächste Woche schon wieder alles dahin. Aber wir nehmen uns weiter vor.
Ja, stimmt. Eigentlich muss man besser werden.
Ich hatte deswegen den Impuls, dir natürlich Sachen zu erzählen, die du nicht auf Instagram sehen musst, wusste aber auch, dass du aufzeichnest und viel zu tun hast. Und dann dachte ich, bevor ich dir ein Foto schicke, und dann hast du genau diesen...
Ich glaube, was du wissen musst, ist, wenn du dich meldest...
Dann lässt du alles stehen und liegen.
Dann lasse ich alles stehen.
Steven Gätchen, who? Also Steven Hu. Hu Gätchen. Klasse.
Steven Gätchen Hu. Also Steven Hu. Hu Gätchen. Das ist eine Textzeile für deinen ersten Song. Wollen wir in die Booth gehen? Wollen wir den aufnehmen? Steven Gätchen Hu. Steven Hu. Steven Gätchen. Das könnte ein Hit werden.
Hu. Habe ich schon wieder ein bisschen Schamesröte im Gesicht.
Nein, musst du nicht. Aber erzähl, du hast wirklich Hochkultur gehabt.
Ich hatte wirklich ein krasses Hochkulturwochenende.
Es war das Lit-Wochenende, richtig?
Ja, es war Lit Cologne. Also das kennen sehr, sehr viele. Aber ich war da auf einer Veranstaltung. Ich muss wirklich nochmal kurz Werbung machen. Als du eben vom Zeitunglesen erzählt hast, habe ich gedacht, schade. Das ist einfach so. Wenn man aus einer Familie kommt, in der Zeitung gelesen wurde früher, kauft man sich wie so ein Bildungsbürgertumsarschloch irgendwann eine Zeitung und liest auch Zeitung. Das ist mit Büchern genau das Gleiche. Wenn du das von zu Hause kennst, denkst du überhaupt nicht, dass Bücher was Krasses sind. Wenn du aus einem Haushalt kommst, in dem Bücher weniger eine Rolle gespielt haben oder in dem der Vater eben nicht am Tisch saß und Zeitung gelesen hat, machst du das nicht. Und ich denke immer, so schade, weil ich einfach, wir im Sinne von Leute, die sich Zeitungen kaufen, machen nichts anderes als... Das, was du gerade beschrieben hast, reingucken, eine Marke finden, die tolle Tische macht, sich die aufschreiben und nie wieder in die Liste reingucken. Wir haben kein Geheimwissen, wie man Hochkultur benutzt. Und das finde ich so schade, dass es diese Hürde gibt. Und ich finde, das ist bei der Lit Cologne auch so, ist halt ein Literaturfestival, klingt sofort nach Ultra-Bildungsbürgertumsscheiß. Ist es am Ende natürlich auch, weil vor allem irgendwelche Bildungsbürgertumsarschlöcher wie ich da sind. Aber das müsste gar nicht so sein, weil das Festival wahnsinnig cool und unterhaltsam ist. Das sind wirklich richtig coole Shows. Shows in dem Sinne, dass die meistens nicht einfach einen Autor ein, weil die wissen, dass das natürlich vor allem die Leute, die ich eben beschrieben habe, anzieht, sondern die kombinieren immer einen Autor, eine Autorin mit einem Promi oder einer Prominenten. Also es gibt da zum Beispiel solche Abende wie jedes Jahr lesen Bjarne Mädel und Cordula Stratenmann mehrere Abende auf der Lit Cologne irgendwelche Texte, ich glaube von Thomas Bernhard oder sowas. Also Hochkultur und aber natürlich dann die beiden auf der Bühne. Man will dahin wegen denen. Und mir hat das so eine Freude gemacht. Und ich habe aber trotzdem mich umgeschaut im Publikum und dachte, es ist so schade, dass da natürlich wieder nur Leute sind, die aussehen wie meine Eltern und meine Großeltern und wie ich. Und nicht einfach wirklich normallos, weil dieses Festival will eigentlich für normallos da sein. Du hast eine Frage.
Ja, aber hast du das Gefühl, dass das so ist, weil aufgrund dessen, dass es ein Literaturfestival ist, so Leute abgeschreckt sind mit der falschen Erwartungshaltung, also dass man eigentlich das falsche Bild davon hat? Weil wenn du das jetzt, also ich wusste noch nicht um den Bjarne Mädel, Cordula Stratmann Abend, ne? Aber das klingt nach, natürlich will man das sehen. Da würde man ja wahrscheinlich, wenn die beiden auf Tour gehen würden damit, würde man das ja sogar sehen wollen. Also ist das so, weil man das Programm nicht gut genug kennt, weil man die Veranstaltung als solches nicht breit genug platziert und das eher so dann Preaching to the Converted ist und die sich eh schon dafür interessieren, ja jetzt keinen Zugang mehr dazu brauchen, sondern die aber eigentlich überrascht wären, wie sehr denen das wahrscheinlich gefallen wird, gar nicht dahin gehen, weil sie das Gefühl haben, ich werde gar nicht angesprochen?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Angesprochenwerden. Und das macht so eine Lit Cologne nicht absichtlich, weil die sind wahnsinnig cool und die wollen auch möglichst divers, so milieumäßig, Leute ansprechen. Aber am Ende, wo machst du Werbung für ein Literaturfestival? Du willst ja Tickets verkaufen. Das heißt, du machst da Werbung, wo du weißt, da liest dann irgendwie der Oberstudienrat die Zeitung oder geht die Litfaßsäulen in den Bildungsbürgertumsgebieten in der Stadt und dann sehen die ganze Werbung für die Lit Cologne. Die machen jetzt nicht unbedingt, glaube ich, Werbung bei 1Live oder so oder Werbung bei InfluencerInnen. Einfach, weil es auch für die, was Ticketsverkäufe angeht, wahrscheinlich weniger Sinn ergibt. Ich habe nie mit denen drüber geredet. Und das andere ist, das ist genau das Gleiche mit dem Zeitunglesen. Wenn dein Vater keine Zeitung gelesen hätte, würde sich für dich fremd anfühlen. Das ist bei mir mit Sport so. Ich komme aus einer Familie, in der Sport keine Rolle gespielt hat. Meine Eltern sind wahnsinnig unsportlich. Und ich habe nie ein entspanntes Verhältnis zu Sport gefunden deswegen. Habe aber super entspanntes Verhältnis zur Zeitung lesen, weil das habe ich ja vorgelebt bekommen. Und ich glaube, wenn man Leuten, die nicht aus so einem Akademikerhaushalt kommen oder irgendwie aus so einem Zeitunglesehaushalt, wenn man denen sagt, Literaturfestival, in dem Moment gibt's schon so eine Schranke, weil miterzählt wird, das ist nichts für mich. Das ist nichts für, ich verstehe irgendwas, was da passiert nicht. Und dass die große Lüge ist, dass wir, im Sinne von Leute wie ich, die zur Lit Cologne gehen, irgendwie mehr verstehen würden, was da auf der Bühne passiert, als irgendjemand anders, weil alle verstehen genau gleich viel. Die Frage ist nur, machen wir ein besonders schlaues Gesicht, wenn wir zuschauen oder eben nicht? Und das ist alles das ist alles nur Theater. Und ich liebe das Festival, aber ich habe echt danach gemerkt, mir ist es ein richtiges Anliegen, nochmal hier im Podcast drüber zu reden, weil ich glaube, so viele Leute, die in Köln wohnen, die überhaupt nichts mit Literatur am Hut haben, würden sich das Programm anschauen und denken, geil, Luisa Neubauer im Gespräch mit XY, lesen aus Texten von. Ich habe noch nie ein Buch von irgendjemandem von denen gelesen, die da auftreten und ich schaue mir das an, denke, ich will wegen der Promis hin. Und das war wirklich auch bei der Lesung, bei der ich war, toll. Ein lieber Freund von mir hat ein Buch geschrieben und mit auf der Bühne war Sandra Hüller. Und das ist natürlich, batshit crazy, dass Sandra Hüller 1,5 Wochen nach den Oscars in der Stadthalle Köln-Mülheim auf der Bühne steht und Texte vorliest. Das ist ultra cool. Das fand ich auch so cool. Und die wurde angefragt, als sie schon für einen Oscar nominiert war und hat ja gesagt. Das ist das Coolste aller Zeiten. Und es war echt abgefahren, die zum einen live zu sehen, weil ich wollte mich natürlich, eigentlich will ich nicht so eine Person sein, die das krass findet, dass da jemand bei den Oscars war und schon neben Promi XY stand und selber so eine krasse Person ist. Aber ich habe es total gehabt. Ich habe die angeschaut und dachte, das ist fucking Sandra Hüller. Ich war so, seht ihr Sandra Hüller auch? Das war abgefahren. Und auch abgefahren ist, wie Leute auf die reagieren. Also da sind halt wirklich so Rentnerinnen an die Bühne gekommen während der Lesung und haben der Blumen an die Bühne gelegt. Und am Ende, als sie sich dann so verbeugt hat, kam jemand und wollte Autogramme von ihr. Das habe ich noch nie bei einer Literaturveranstaltung gesehen, dass da wirklich Leute an die Bühne kommen, um Geschenke zu überreichen. Das ist eher bei Literaturveranstaltungen auch bei krassen Schauspielern, dass man da am Ende am Büchertisch steht zum Signieren und da froh ist, wenn 4, 5 Leute kommen. Und das war richtig, also ich war auch richtig aufgeregt.
Also ich finde aber, wenn du von der Lit Cologne erzählst, dann habe selbst ich, also ehrlicherweise auch mich nie groß damit auseinandergesetzt, was das für eine Veranstaltung ist, aber auch kein richtiges Bild davon gehabt. Weil ich natürlich, man denkt ja dann immer sofort an, da bin ich fehl am Platz.
Ja.
Aber von allem, was du gerade sagst, ist ja das genau der falscheste Gedanke, den man haben kann. Weil man wahrscheinlich, wenn ich mich da ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hätte, wahrscheinlich festgestellt, oh, interessant, oh, das finde ich ja gut. Oh, das ist witzig, die machen da das. Das heißt aber, ich muss jetzt ein Jahr warten, bis ich da nochmal hin kann.
Es gibt die zweimal im Jahr, einmal Lit Cologne, einmal Lit Ruhr, ist das gleiche in Grün, nur dass man an der Zeche steht und manchmal Herbert Grönemeyer vorbeikommt und ein Lied singt. Was toll ist. Ich finde nicht, dass das...
Ich liebe es, wie du Events... Kannst du mir ganz kurz erklären, wie die Oscars funktionieren?
Und Steven Gätchen ist auch da.
Ja, genau.
Steven Gätchen, who? Ich finde überhaupt nicht, das nervt mich sogar richtig, dass so getan wird, als sei das dein Job, dich damit auseinanderzusetzen, ob die Lit Cologne eine coole Veranstaltung ist. Das gibt es bei keiner anderen Kulturbranche. Du hast noch nie gedacht, dass es der Job von ZuschauerInnen ist, zu recherchieren, ob Wer stiehlt mir die Show eine tolle Show ist. Oder ob die Fusion ein cooles Festival ist. Oder ob ein Kinofilm ein toller Kinofilm ist. Es gibt es nur bei so, würde sagen, Theater, manchmal Oper und so Literatur, dass Leute denken, ich muss da erstmal für arbeiten. Ich muss mich erstmal anschauen, ob das was Tolles ist. Und es ist andersrum. Kultur muss sich so geil darstellen, dass man Bock hat, hinzugehen. Und die Lit Cologne ist weit davon entfernt, dass die sind sofort ausverkauft. Das ist ein super beliebtes Festival. Aber es ist eben auch total univers. Wie jedes Theater und jede Oper, da sitzen halt Leute, die aussehen wie ich und Leute wie meine Eltern und die ganzen Bildungsbürgertumskinder. Und es ist so schade, dass du auch gerade den Reflex hast zu sagen, es ist irgendwie müsste man sich damit auseinandersetzen. Nee, man muss einfach erzählt bekommen, dass es geil ist, was ja auch zum Beispiel jetzt gerade passiert, aber nicht dieses schlechte Gewissen bei so Kultur, finde ich total schade.
Aber dann bin ich sold.
Okay, dann gehen wir hin.
Gehen wir hin.
Ja, ich habe übrigens noch was Deprimierendes zu erzählen.
Das möchte ich hören.
Ja, es ist für uns alle deprimierend. Wir haben noch letzte Woche das Paketboten-Thema aufgemacht.
Oh.
Und mir hat also erstmal die positive Nachricht, in der negativen ist, wir haben Hörerinnen aus der Dachregion, wir haben sehr viele Leute aus der Schweiz und Österreich geschrieben. Und mir hat eine Frau aus Österreich geschrieben, weil ich ja gesagt habe, ich lasse mir die Pakete mittlerweile nicht mehr ins Haus liefern, sondern an Packstationen, weil das viel einfacher in meinen Augen ist. In der Österreich, das hat wohl ein Paketbote unserem geilen Pfeil erzählt, kriegt man pro Paket, das man im Haus abliefert, 1,30 Euro. Was ich schon ganz schön viel fand, überschlagen.
Halleluja, das ist aber ein ordentlicher Tageslohn.
Aber good for them. Vielleicht kriegen die auch keinen Lohn dann. Das ist wirklich nur, wahrscheinlich ist das selbstangestellt. Aber auch das, wenn man ich will jetzt gar nicht so schnell, aber ich habe aber aus dem Bauch raus das auf den Mindestlohn, glaube ich, geschlagen. Aber wahrscheinlich ist es ein anderes Modell. Und wenn du es in die Packstation liefern lässt, kriegst du 30 Cent.
Also,
und jetzt muss man sich überlegen, klar, die können mehr Pakete ausliefern in kürzerer Zeit, kriegen aber auch deutlich weniger Geld. Jetzt ist die Frage, gibt es immer einen unendlichen Strom an Paketen, die immer ausliefern können oder machen die dann einfach auch früher Feierabend, weil die Pakete für den Tag ausgeliefert sind und die haben am unterm Strich einfach weniger Geld verdient und haben früher Feierabend, aber hätten eigentlich lieber Pakete, die nach Hause geliefert wurden.
Also,
es ist eigentlich ein Thema für so eine Doku, so eine ganze.
Ja,
Jenke mal ran. Jenke verkleidet sich als Paket und lässt sich die eine Seite vom Gesicht botoxen.
Und ich würde erstmal die Informationen verifiziert wissen wollen, ob da wirklich was dran ist, dass man 1,30 Euro für ein Paket bekommt. Also bitte nicht falsch verstehen, aber das klingt nach sehr viel Geld. Weil wenn ich jetzt den Wagen, der bei mir vor der Haustür manchmal hält, sehe, muss der Mann mit gefühlt 1000 Euro am Tag nach Hause gehen.
Sie schreibt, wenn mein Postbote mir erklärt hat, dass er 1,20 Euro für ein im Haus abgegebenes Paket bekommt und 0,3 Euro, also 30 Cent für eines in der Postfiliale. Ich bin in Elternzeit und eh da, aber ich will sie ist die gute Idee dieses Hauses, das hat sie begründet und sie will aber ihre Nachbarn alle nicht kennen und sehen. Sie will auch keinerlei Haut abziehen. Also sie will einfach nur dem Postboten helfen. Aber das stimmt, 1,20 Euro erscheint mir...
Wenn es in Österreich so ist.
Good for them.
Good for them.
Ich glaube nur, dass keiner in Deutschland... Es ist auf jeden Fall eins von diesen Themen, wo man als Konsument nicht einfach sagen kann, mach auf jeden Fall das ist einfacher und besser. Es ist ein bisschen kniffliger.
Und ich finde es aber auch so spannend, weil ich habe die ganze Woche, wann immer, weil mich das Thema auch noch so nachgehallt hat bei mir, wann immer ich so ein Fahrer von welchem Paketservice auch immer gesehen habe, habe ich die ganze Zeit immer dran gedacht, wie verrückt das eigentlich ist, wie viel Pakete an einem Tag in so einer Stadt ausgeliefert werden. Da habe ich noch nie Gedanken vorher drum gemacht. Und weil wir darüber gesprochen hatten, achtet wirklich mal drauf, wenn ihr draußen in der Stadt unterwegs seid, wie viele Fahrzeuge von Paketdiensten ihr seht. Und dann teilweise auch noch, ich meine, Briefe, es ist ja was anderes. Das ist jetzt, glaube ich, am Ende des Tages, glaube ich sogar, dass immer meine Traumversion ist von, wenn ich irgendwann nicht mehr in diesem Beruf arbeiten würde, könnte, sollte, warum auch immer das passiert, hätte ich ernsthaft, glaube ich, Bock, Postbote zu werden. Ich habe keine Ahnung davon, ob ich mir das zu schön vorstelle, aber ich stelle mir nur vor, auf dem Fahrrad zu sitzen, draußen zu sein, und ich liebe tatsächlich bei Wind und Wetter, ich liebe auch spazieren gehen bei Regen, ist für mich das Allergrößte. Fucking love it. Und wahrscheinlich stelle ich es mir viel zu schön vor, um ehrlich zu sein, so, weil ich natürlich nur die romantische Vorstellung jetzt davon habe, dass man da irgendwie draußen ist, aber irgendwie denke ich mir immer, wenn ich Postboten auf dem Fahrrad sehe, denke ich mir, ah, irgendwie, und weil das auch so was Nostalgisches hat, ne, weil das irgendwie noch nicht so, das kannst du halt bis hier nicht anders machen, außer da sitzt ein Mensch auf einem Fahrrad. Die Boxen, in denen die Briefe sind, sind in der Großstadt definitiv größer als die Boxen, die wir bei uns in der Heimat hatten. Aber du kennst fast jeden von den Leuten in deinem Gebiet, weil du immer wieder allen begegnest. Das mag ich, dass das irgendwie immer wieder so einen kleinen Moment von Interaktion hat. Dann bist du auf dem Rad unterwegs, bei Wind und Wetter.
Sind Postboten für Briefe bis heute auf dem Rad unterwegs?
Ja, ne? Bei mir in der Straße 100%. Ja, wir haben eine Postbotin und wir sind down. Also wir kennen uns. Das ist für mich ist es so, hallo. Das ist auch immer so, ich liebe auch den Satz zu sagen, haben Sie heute was für mich?
Ja, einen kleinen Moment.
Ja, kleinen Moment, und dann kommt jemand um die Ecke gefahren und liefert so einen eigenen Wagen ab. Oh nee, so viel Post wollte ich nicht machen. Aber irgendwie hat das was. Ich finde, das hat eine schönere Romantik in meiner Vorstellung als, bitte alle Paketboten, seht es mir nach, ich empfinde den Paketbotenjob nur von der Außenbetrachtung als den wesentlich stressigeren im Vergleich zu einem Briefboten.
Ich glaube, der ist schlechter bezahlt, wäre es meine Vermutung, und deutlich härter. Und ich glaube, dass Postbote mittlerweile so ein Edeljob innerhalb der Deutschen Post ist, auf den man mit, also ich glaube, dass jeder Paketbote, also vielleicht erzähle ich völligen Quatsch, das ist mein Bauchgefühl.
Aber dafür haben wir die geilen Pfeile, ich bin mir ziemlich sicher,
wir
werden
viele
Meinungen
hören. Jeder Paketbote den Job eines Postboten mit Kusshand nehmen würde.
Ja?
Ja,
ja, interessant.
Ich kann mir das, also ich sehe dich wahnsinnig in so einer Postbotenuniform.
Oh,
ich sehe aber dich eher, also ich habe jetzt sofort vor Augen so eine kultige Serie für Join, wo du einen Postboten spielst. Nicht, dass du Postbote wirst, aber würde ich dir schreiben, das fände ich lustig.
Okay, habt ihr gehört in Unterföhring?
Ja, da
wir haben schon, wir haben schon wieder ein Skript fertig.
Da, und er zittert unter Föhring.
Ja, ja, okay, gut.
Bei
ja,
denen
ja,
geht gerade so, die sind in so einer Sitzung und kriegen gerade so einen kalten Schauer und gucken nach oben, so wenn die Todesser bei Harry Potter irgendwie kamen. Joko hatte wieder eine Idee.
Da wollte ich gerade lachen, aber die Referenz verstehe ich nicht.
Oh nein, du bist keine Harry Potter-Person.
Nee, ich bin kein HP.
Hast du eigentlich schon die Chance gehabt, in diesen Spiegel-Podcast über Kascha Lehnhardt reinzuhören?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin ein Riesenfan von Nora Gantenbrink.
Ja.
Kenne ich tatsächlich noch aus unseren gemeinsamen Zeiten bei meinem Magazin, weil ich mit Nora.
Die war bei JWD, ne?
Die war anfangs mit bei mir, ja.
Der verantwortliche Redakteur, der Chef von JWD, der Magazin, Michalis Pantelouris, der hat mich als Kolumnistin eingekauft. Mhm. Und Nora war auch eben bei JWD, das ich aber nicht wusste. Und ich habe mal mit der und ihm ganz schlimm getrunken. Daran, das ist die einzige Konstellation, in der ich Nora mal irgendwie getroffen habe, und sie hat gemeinsam mit Maike Backhaus, einer anderen Journalistin vom Spiegel, diese Recherche zu Kascha Lehnhardt gemacht. Mhm. Das ist die Ex-Freundin von Jerome Boateng, die sich das Leben genommen hat. Und ich finde es immer super, gerade auch in so einem, ich muss jetzt nicht nacherzählen, worum es in dem Podcast geht und was daran so knifflig ist und dass es irgendwie ein schwieriger Fall ist. Ich habe das nur schon lange nicht mehr gehabt, dass mich so ein journalistischer Podcast so richtig gefesselt hat. Also man kann die erste Folge schon überall hören und dann kannst du mit Spiegel Plus die gesamte Staffel hören. Und ich hatte eh Spiegel Plus, aber ich glaube, ich hätte mir nach der ersten Folge Spiegel Plus besorgt, weil das so toll ist, in diesen Fall von zwei Journalistinnen reingenommen zu werden. Und auch, vielleicht ist es aber für jemanden wie du, der in München wohnt und der auch sich mit Fußball im Gegensatz zu mir auskennt, neben allem anderen, was ultra komplex und ganz verstörend ist und auch irgendwie echt zwischendurch belastend, krass ist, einen Einblick zu bekommen in dieses System, wie Profifußballer gar nicht wissen, was teilweise in ihrem Leben passiert. Also so, irgendwann geht's nur noch um den ominösen Assistenten von Jerome Boateng. Gibt Sachen, die macht Jerome Boateng gar nicht selbst. Und zwar nicht, weil der abgehoben ist oder der Fußballer ist, der sowas einen Assistenten machen lässt, sondern weil das wohl völlig normal ist, dass so ein Fußballer Leute hat, die, da werden Reisen vom FC Bayern gebucht, weil das wird nicht selbst gebucht. Und das ist wahrscheinlich naiv von mir, dass ich denke, dass irgendein Fußballspieler vom FC Bayern München selber jemanden hat, der dann sagt, ich würde gerne mal wieder nach Ibiza. Hast du da vielleicht, könntest du mal gucken, ob so ein Hotel, bevor der überhaupt entschieden hat, dass er nach Ibiza möchte, gibt's Leute, die sagen, das gebucht haben. Oder so Wohnungen. Es gibt einfach dann, ja, die, natürlich hat sie dann in der Wohnung von ihm gewohnt. Ich picke jetzt hier gerade nur die völlig unpolitischen Missbrauchs-, eventuell Missbrauchssachen, weil das sollte man sich alles von einer Journalistin nacherzählen lassen. Da möchte ich auch überhaupt nicht dem Podcast irgendwie was Schlechtes tun, indem ich so einen Aspekt rausgreife. Das war neben allem anderen nur eine Welt für mich, wo ich wirklich vorstand, dachte, die hat von jetzt auf gleich quasi dann in der Wohnung von ihm gewohnt. Die hatte er, die wurde halt besorgt. Und es ist so, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ach so, und während ihr dann dahin fliegt, dann wird euer Auto betankt und geputzt, na klar. Und dann wird euer, natürlich macht euer Assistent das. Natürlich ist das Auto auf ihn zugelassen und nicht auf sie. Und das, um jetzt eine Klammer auf, das macht, glaube ich, diesen Fall auch so besonders verstörend, weil dieses System von Fußballspielern, dass die einfach so einen ganzen Stall an Leuten haben, die sich um alles kümmern, das zieht so eine Partnerin natürlich auch wahrscheinlich automatisch, völlig unabhängig von einer wie auch immer gearteten Dynamik in so einer Beziehung, rein, weil wenn man einen Partner hat, der eh quasi Wohnungen hat, wo immer er möchte und Autos ist mit einem Anruf, das steht heute Nachmittag da, dass man automatisch auf einmal keine Wohnung mehr hat, die auf dem eigenen Namen läuft. Auf einmal kein Auto hat, das auf den eigenen Namen läuft. Und dann verdient der Partner auch noch Millionen. Und das ist ein ganz, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Podcast, dass diese Frau neben allem anderen, was auch gewesen wäre, wenn der kein Profifußballer wäre oder gewesen wäre und immer noch ist, dass die auf einmal ohne alles dasteht, wenn der auf einmal raus ist. Und das fand ich auch absolut bedrückend, so als Mensch, der auch Beziehungen führt, dass man sich überlegt, krass, wenn ich keine Wohnung hätte, die auf mich läuft, naja, kein Auto, das auf mich läuft, keine...
Und das ist ja aber ein Prozess, der, du hast gerade so beschrieben, wie von heute auf morgen in der Wohnung, von, also, aber das ist ja, glaube ich, nochmal so ein ganz anderer, schleichender Prozess, wie du dich in eine unfassbare Abhängigkeit begibst und natürlich komplett aufgibst, wer du eigentlich bist, weil du das Gefühl hast, all das, was mir hier quasi extern organisiert wird, da muss ich mich ja selber gar nicht mehr drum kümmern und man fast so ein bisschen in seinem eigenen Bewusstsein wahrscheinlich auch verlernt, wie funktioniert das denn? Und dann irgendwann in so einen Glaubensprozess reinkommt von, oh Gott, ohne diese Person bin ich ja nichts.
Ja, und ich... Also das ist ja wahrscheinlich auch kein großer Schocker als jemand, der wenig mit Fußball zu tun hat und viel mit Feminismus. Das Konzept Spielerfrau, immer wenn ich das mitbekomme, das stößt mir immer so ein bisschen sauer auf, weil ich finde, sobald eine Frau eigentlich nur darüber definiert wird oder sich selber darüber definiert, dass ihr Mann was macht, das finde ich dann immer schnell schwierig. Und es gibt auch so Fälle... Ich finde, dass die sehr ungerecht oft in der Öffentlichkeit behandelt wird und das ärgert mich auch, aber dass so Kathi Hummels zum Beispiel Jahre nach der Trennung und sogar Scheidung von Mats Hummels sich selber auch immer noch definiert als Ex-Frau von Mats Hummels. Das sind dann so Momente, wo ich denke, das finde ich total schade und ganz schlimm, dass irgendeine Frau das macht, völlig unabhängig von Fußball. Und deswegen merke ich, dass ich bei mir, wenn ich dann so diese, manchmal in der Tagesschau oder irgendwo diese Ränge sehe, wo so dann die Spielerfrauen stehen, wo ich denke so, oh! Auf der einen Art, na klar, interessiert sich niemand für euch, weil ihr seid nicht die, die auf dem Platz stehen, aber andererseits, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das auch so nicht zu machen? Oder hat jemand im Verein drüber nachgedacht, vielleicht mal anzuregen, dass diese schnellen Abhängigkeitsstrukturen nicht so existieren?
Nicht so gut sind, ja.
Und das ist alles eine Fußnote, völlig unabhängig von dem Fall Kascha Lehnert und Jerome Boateng. Ne? Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Sache, die man sich gut in dem Podcast anhören kann.
Noch einen zusätzlichen Gedanken.
Aber dieser Spielefrauenaspekt, da merke ich auch, der hat unabhängig von der Gewalt oder der mutmaßlichen Gewalt in der Beziehung, da merke ich, das zieht sich so zusammen, weil ich denke, das muss anders sein eigentlich. Das kann nicht sein, dass eine Frau, wenn der Mann sie verlässt, ohne Wohnung im eigenen Namen, ohne Auto, ohne Anwalt, ohne irgendwas dasteht. Und quasi wirklich gar nichts mehr hat. Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Nee, das ist nur ein Add-on. Ich finde es so faszinierend, in diesem Metier, also wenn wir bei Fußballspielern und den Frauen, die dann auch auf der Bühne sind, bleiben. Ich kenne wenige Leute in unserer Branche, die ihre PartnerInnen mit zur Arbeit bringen.
Ah.
Weißt du, das ist so, oder in welchem Beruf überhaupt ist das so, dass du sagst, heute war mein Mann auf der Arbeit und hat den ganzen Tag irgendwie zugeguckt. Heute war meine Frau auf der Arbeit, hat den ganzen Tag irgendwie zugeguckt. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, das ist aber auch nicht in einem Stadion, wo man dann, also doof gesagt, wenn sie das Spiel sehen wollen, dann können sie auch zu Hause bleiben und sich das im Fernsehen angucken, so wie viele Fans das übrigens sogar machen, aus dem einfachen Grund, weil sie sich das Ticket nicht leisten können oder nicht ins Stadion gehen können an dem Tag, gucken sich das Spiel halt einfach an. Ich finde da eigentlich immer nur die faszinierendste Beobachtung, natürlich, also bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, finde ich, ist, wenn dann so eine große Reise ansteht, dass man die begleitet, so um, glaube ich, auch mental eine Stärke zu haben. Partnerin ist da, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das eine Facette ist, die auch nicht zu unterschätzen ist, was an Druck auf solchen Spielern lastet in so einem Turnier. Das kriegt man ja pressemäßig, muss ja nur lesen, was jetzt schon los ist vor einer EM diesen Sommer, wie darüber diskutiert wird öffentlich, wer, warum, wieso, weshalb so. Da will ich auch nicht wissen, wie sich die ein oder andere Personalie in einer noch nicht zusammen 100% zusammengesetzten Nationalmannschaft fühlt. Aber das dann bei so einer Reise, die dabei sind, nachvollziehbar fair, so okay, ne? Aber am Wochenende, why? Es ist wirklich,
ich
kenne niemanden, der mir jemals, ich bin 45, erzählt hat, heute war übrigens meine Frau mit auf der Arbeit. Ja, oder it's bring
dir das mal vor.
Aber das hat so, ich weiß auch nicht warum. Also da gilt's ja, also jetzt unterstelle ich denen allen was Böses und ich mache das einfach mal, um diesen Satz so zu formulieren, wie ich ihn möchte. Ob das dann so gemeint ist, könnt ihr euch selber denken. In dem Moment willst du ja auch die Öffentlichkeit. Und das, finde ich, ist so was Bizarres daran. Ich habe immer einen Wahnsinn, und da geht es mir gar nicht um Frauen, sondern geht es mir auch um Männer. Ich finde es immer total cool, wenn man eigentlich nicht weiß, wer ist die Partnerin oder wer ist der Partner von dieser Person.
Barbara Schöneberger hat mal im Podcast mit Matze Hielscher darüber geredet, dass ihr Mann nicht mit auf den roten Teppich geht. Und das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, wie absurd es eigentlich ist, dass man sich daran gewöhnt hat, den Partner irgendwo mit hinzuschleppen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also dass Leute das auch wissen wollen, weil sie meint, ja, das ist ja mein Job. Ich lege mich ja auch nicht bei dem unter den Schreibtisch und sage, wie toll er das macht. Und dann weißt du, stimmt eigentlich, es ist völlig absurd. Ja. Aber die Frage ist, warum ist es bei Fußballprofis so gewollt und gelernt? Gibt es Fußballprofis, die jetzt ihre Beziehung geheim halten, wo man weiß, die haben eine Freundin? Ja. Ah, okay.
Also da fallen mir 1, 2, 3 Leute ein.
Das ist jetzt nicht, das gehört jetzt nicht einfach immer dazu, wenn man eine Freundin hat, dann bringt man die mit. Es gibt dann schon einfach Leute, die das wahrscheinlich toll finden, eine sehr konventionell attraktive Frau zu haben, die jetzt erstmal im Moment über nicht mehr definiert wird, als darüber, dass sie mit ihm zusammen ist.
Ich werde keine Namen nennen, aber ich kenne durchaus Menschen privat, die im Fußball tätig sind und wo niemand weiß, wer die Partnerin ist.
Ah, okay.
Und also das finde ich auch vollkommen legitim. Ja. Also das ist auch so, auch da gleiches Recht für alle. Ne? Also es ist so.
Ich finde es ja absolut richtig. Ich finde es schade, weil wenn es das gibt, was du da gerade beschreibst, dann erhöht das ja nochmal den Druck auf die das Spiel der Öffentlichkeit mitspielen. Weil wenn man jetzt sagt, das ist Verpflichtung, alle im Verein müssen das machen, da legt irgendjemand Wert drauf. Dann könnte man sagen, na gut, das muss nicht weiter hinterfragt werden, das ist bescheuert, aber es geht nicht anders. Aber wenn es gar nicht sein muss, dann frage ich mich zum einen, was sagt das über die Männer aus, dass die eine Partnerin wollen, die jetzt mal ganz offen gesprochen in 95% der Fälle die Jobbezeichnung Instagram-Model hat und sonst erstmal nichts macht, außer mit diesem Partner in der Öffentlichkeit abhängen. Und auch, das finde ich dann, ist auch die andere Seite der Medaille, auch wenn das irgendwie manchmal unangenehm ist, als Feministin über diese Seite zu sprechen, was sagt das über diese Frauen aus, dass die darauf Bock haben, weil das ist doch irgendwie, und das ist jetzt, wir sind jetzt weitergezogen von dem Podcast. Ne? Das war die Empfehlung, Punkt. Und das war ein großer Punkt. Das hat nichts miteinander zu tun. Wir sind jetzt einfach auf Spielerfrauen gekommen.
Ja.
Und ich dann manchmal wirklich rätselnd vorsitze, weil ich denke, deine Jobbezeichnung hat den Namen deines Partners in der Jobbezeichnung. Das ist keine gute Richtung für einen Menschen.
Jetzt muss ich Spielerfrauen absurderweise zur Seite springen gerade, weil ich gerade überlegt habe und dachte mir, ist das ein Sportphänomen? Also ich würde jetzt nicht viele Sportarten nennen können, wo ich das ebenfalls empfinde, aber Formel 1 zum Beispiel, absurderweise, auch wenn man Formel 1 verfolgt oder sich die Serie, die jedes Jahr rauskommt zu der vergangenen Saison auf Netflix anschaut, sehr häufig sind die Partnerinnen der Fahrer mit in der Box.
Also ich glaube, dass du hast natürlich völlig recht. Also erstmal gibt es mit Sicherheit auch einfach Beziehungen, wo man sagt, es ist doch toll und schön, dass die Frau Lust hat, ihren Partner bei dieser Selbstverwirklichung zu unterstützen. Und das muss man einfach sagen, das ist das absolute Recht von jeder Frau, von jeder Beziehung, von 100%. Allen Menschen, das so zu machen.
Aber so meinen die es auch nicht und das hat man, glaube
ich,
verstanden.
Ja, ja, absolut. Ich wollte nur das, was ich gleich sage, klingt, also ich zucke so ein bisschen zusammen, zum einen, weil ich glaube, es gibt mittlerweile in unserer Welt Sachen, die Männer erreichen können, die erreichen sie nicht ohne häusliche Unterstützung. Sobald sie Kinder haben, Also so Spitzensport zum Beispiel.
Ja.
Oder
okay,
auch,
du kannst
gewisse Sachen nicht machen, ohne dass es meistens Frauen sind, die in deiner Familie Arbeit übernehmen, die du nicht kaufen kannst. Das ist Arbeit wie, kümmert sie sich darum, dass die eigene Mutter ein Geschenk zu Weihnachten bekommt? Sind die Kinder versorgt? Ist die Nanny wirklich die richtige?
Liebe involviert ist.
Absolut. Und das muss dann in dem Fall die Frau machen. Selbst wenn keine Kinder involviert sind, gibt es gewisse Dinge, wenn du nur noch deinen Job machst, weil du auf einem Niveau zum Beispiel Sport betreibst, dass du pausenlos im Kopf da bist oder fokussiert sein muss und auch erwartet wird von dir, dass du fokussiert bist, auch da wird die Frau gewisse Dinge übernehmen. Wohin fahren wir in Urlaub? Was machen wir an Weihnachten? Wollen wir mal in dieses, also Privatleben wird dann organisiert. Und wenn ich dann noch sehe, dass die Frau mit zum Beispiel in der Formel-1-Box ist, dann sagt ein Teil von mir, toll und toll, dass das funktioniert, weil sie wird da auch was von haben. Ich finde nur, man muss da ganz, ganz wichtig, ist ganz wichtig, dass man darüber spricht. Dieses System ist so lange erfüllend für die Frau, wie der Mann noch mit ihr zusammen ist. Und wenn der Mann nicht mehr mit ihr zusammen ist, ergibt dieses System für die Frau keinen Sinn mehr und die Frau steht mit nichts da. Die hat ganz viel in das Leben eines Mannes gebuttert. Das Leben des Mannes geht ohne die Frau weiter, vor allem wenn er sich eine andere Frau sucht, die das dann auch weitermacht, weil das ist gesellschaftlich gelernt. Und da zog ich dann immer zusammen, weil ich denke, es gibt so viele Frauen, die verlassen werden. Gerade wenn der Mann, das Hollywood-Klischee ist, wenn der Mann berühmt wurde, danach hat er seine Frau von früher verlassen und datet jetzt ein Model. Die Frau hat ihre gesamte Karriere auf Eis gelegt, um die Kinder zu bekommen und großzuziehen oder um den Mann bei seiner Traumverwirklichung zu unterstützen. Mhm. Und wenn unbesagter Formel-1-Fahrer seine Frau irgendwann verlässt, die aber 5 oder 7 Jahre jede Saison in der Box stand, dann hat diese Frau erstmal nichts. Außer die wird vielleicht Geld bekommen, wenn die einen guten Ehevertrag gemacht hat. Und der Mann hat immer noch genau so viel seine Karriere. Und das sind diese Momente, wo ich nicht mal sagen möchte, macht es doch anders, Frauen. Weil das will ich. Ich finde Frauen, die sich gegenseitig sagen, macht es anders. Ich sag nur, dann erzähl nicht, wie schlimm es für dich war. Und ich auch, David, es geht nur um, du wirst verlassen und dann ist es, natürlich ist es doof, dann ohne was dazustehen, aber das wurde ja sehenden Auges gemacht. Und das sind dann auch die Momente, wo ich denke, und nochmal, ich finde ganz, ganz, ganz furchtbar, wie Leute teilweise über Kathi Hummels schreiben, aber ich denke, nee, du warst hauptberuflich Spielerfrau und du bist immer noch, willst immer noch sehr groß im Assoziationsrahmen deines Ex-Partners stattfinden und redest bei jeder sich bietenden Gelegenheit über deinen Ex-Partner. Dann kannst du auch nicht gleichzeitig im selben Atemzug sagen, dass es irgendwie schwierig für dich war danach, weil wenn Frauen nur um ihren Mann rumleben und der Mann irgendwann nicht mehr da ist und man nichts mehr hat, um das man rumleben kann, dann sind die Konsequenzen leider die, die nach einer Trennung passieren und dann müssen die Frauen da so durch in der Öffentlichkeit und das tut mir total leid, aber ich merke, dass ich zusammenzucke, so Frau in der Formel-1-Box, wo ich denke, ja, hoffentlich verlässt er die nicht. Mhm. Hast du nicht auch noch 1 Million Sachen, die du besprechen wolltest?
Ja, wir haben nicht mal über deinen Knutschfleck am Hals gesprochen, der keiner ist, sondern du hast dich beim Hähnchenbraten verbrannt. Oder da hat jemand auf jeden Fall eine sehr toxische Zunge gehabt mit, oder du hast vielleicht so einen südafrikanischen Laubfrosch gehabt.
Stimmt, ich habe das in der letzten Folge gar nicht erzählt, ne?
Nee, du hast es gar nicht erzählt.
Ich hab Hühnchenbrust angebraten.
Pass auf, ich habe schon wieder ein Riesenproblem. Ja, ich trinke jeden Morgen, ich werde alt, wirklich, ich sag's dir. Ich trinke jeden Morgen so einen Becher warme Zitrone.
Ja.
So, das ist so ein knapper halber Liter, weil das Glas sehr groß ist. Ich glaube, das ist ein knapper halber Liter. Jetzt habe ich mir da noch einen Kaffee drauf geschüttet und dann habe ich tatsächlich noch ein Wässerchen getrunken. Ich muss jetzt altersbedingt einmal schnell aufs Klo. Aber ich möchte die Geschichte noch hören.
Ich wollte gerade sagen, ich kann sie auch erzählen, während
du... Okay, ich beeil mich. Wir stoppen die Zeit.
Und ich dachte, also geh ruhig weiter. Ich dachte ja, dass wenn ich jetzt anbiete, dass ich die Geschichte erzähle, während Joko weg ist, dass der sagt, nein, auf gar keinen Fall. Wie bitte, Sophie? Ich möchte doch die Geschichte hören, die du zu erzählen hast. Und in dem Moment, in dem ich den Satz nicht mal ausgesprochen hatte, hatte Joko die Hose schon aus. Das ist alles sehr traurig. Also, was ich letzte Woche nicht erzählt habe, jetzt sind wir mal unter uns. Ich bin ja im Proteinfieber. Weil ich Muskeln aufbauen muss für die Klimmzug-Challenge. Übrigens vielen Dank für viele nette Du-schaffst-das-Zusprüche, die helfen mir sehr. Und natürlich bin ich jetzt eine Person, die sich meine Hähnchenbrust in die Pfanne knallt. Ich koche ungefähr 2 Mal im Jahr, einmal davon Weihnachten und das zweite Mal, wenn ich meistens in einer Arztpraxis so ein Kochmagazin gesehen habe und dachte, ach, das ist ja raffiniert, so eine Lauchhackpfanne, die könnte man auch mal machen. Und es war letzte Woche das andere Mal Kochen für mich. Und ich habe also keine Routine im Kochen, will aber wie eine Person aussehen, die eine Routine im Kochen hat. Und habe deswegen wirble dann so durch die Küche, als wäre ich Jamie Oliver. Als würde ich nie was anderes machen. Und mache dann auch alles immer mit ein bisschen zu viel Schwung. Ich schneide mich dann, weil ich Wert darauf lege, die Zwiebel so zu schneiden, wie eine Person, die 18 Zwiebeln am Tag schneidet. Und ich habe mir dann eine Hähnchenbrust gebraten, weil Proteine, und habe das Öl in der Pfanne erhitzt und habe dann die Hähnchenbrust nicht einfach da reingelegt wie eine normale Person, sondern habe die da so reingeworfen, weil ich dachte, Entschuldigung, ich koche doch öfter, das wird ja jetzt wohl kein Problem sein. Ist Joko jetzt schon, ja. Also ich habe, genau, ich habe mich verbrannt, weil ich Hähnchen in die Pfanne geworfen habe.
Und da bin ich wieder. Das war gut. Aber du hast dich ja nicht nur am Hals verbrannt, du hast dich auch im Gesicht verbrannt.
Ich habe mich, das ist, ich habe wirklich das ganze Öl, nee, ich habe sehr ausgeholt. Ich war gerade erstmal dabei zu erzählen, wer ich bin. Ja. Ich bin so ein Mensch, der, ich hatte wirklich, also am Hals ist die schlimmste, da war eine richtige Brandblase, weil das Öl einfach durch das Hähnchen reinschmeißen so in mein Gesicht gespritzt ist. Und ich hatte wirklich im ganzen Gesicht so rote Punkte und vor allem so ein Zentimeter unterm Auge war die höchste Fettverbrennung. Und ich dachte wirklich, fuck, das hätte auch literally ins Auge gehen können. Und da habe ich auch gedacht, wie viel ist diese Klimmzug-Challenge wirklich wert, dass ich hier anfange?
Oh, wir haben noch gar nicht über die Klimmzug-Challenge gesprochen.
Ja,
Nein, du hast anfangs hast du deinen Bizeps gezeigt und ich habe sofort gedacht, wir müssen den Bumper abfahren, Klimmzug-Challenge.
Und ich habe, weißt du, dass ich auch letzte Woche gesagt habe, ich möchte mit dir über Quark reden. Haben wir auch nicht gemacht. Weil ich nämlich so viel Skill esse im Moment, dass ich, wegen der Proteine, weil man Proteine, also ja, genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass es vor ein paar Jahren passierte, dass alle Leute aufgehört haben, Quark zu essen und alle essen jetzt Skyr. Und ich frage mich, ob die Quarkindustrie auf heißen Kohlen sitzt und sich was überlegt, damit Quark wieder cool wird.
Wo ist der Unterschied zwischen Quark und Skyr?
Skyr ist eine Frischkäsezubereitung. Eine fettfreie, mit ähnlichen Nährwerten wie Magerquark. Schmeckt nur, finde ich, deutlich besser.
Das ist dieser, dieser Körniger, ne? Körniger.
Nee, das ist Körniger Frischkäse. Das ist Käse. Frisch, also auch Frischkäse, aber schmeckt ein bisschen wie pürierter Körniger Frischkäse.
Okay.
Könnte auch pürierter Körniger Frischkäse sein. I don't know. Und ich dann, als ich mir den 18. Becher Skill reingebechert habe am Tag, habe ich gedacht, was ist eigentlich mit Quark passiert? Wo ist die Quarkindustrie? Meinst du, dass die Quarkindustrie auf der Suche nach einem neuen Werbegesicht ist? Also glaubst du, die kommen mit so einer Barbara Schöneberger um die Ecke in einem Jahr und sagen so, Quark, weil ich es mir wert bin. Und dann versuchen sie so verzweifelt, die Leute wieder vom Skill wegzuholen.
Guter Gedanke.
Ja, oder? Das kommt mir so, wenn ich einfach an einer Klimmzugstange hänge, stundenlang.
Glaubst du, das ist was, wo wir ein Business draus machen können?
Na, ich habe tatsächlich überlegt, willst du nicht noch in Milchprodukte einsteigen?
Nee, ich glaube, das ist durch.
Okay, gut.
Das macht keinen Sinn. Aber
Chirurg wäre das deutsche Gesicht von Quark.
Die Wunden verheilen?
Ja, die Wunden verheilen. Ich mache da Quark drauf.
Und die Wunden, die die Klimmzugstange bei dir hinterlässt, wie verheilen die?
Also ich sag, wie es ist. Ich habe gestern
Good
Morgen...
News.
Gestern Morgen, nein, so, das würde ich spoilern nicht. Ich werde den Status des Klimmzugs, der wird nicht gespoilert.
Oh nein.
Das glaubst du wohl nicht. Sonst, du kannst mal schön bis zum Ende kannst du zittern, ob ich einen schaffe oder nicht. Ich werde das nicht verraten, das wäre doch unspannend.
Aber
dann.
Gestern war was?
Gestern habe ich auf jeden Fall einen kleinen Meilenstein zurückgelegt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich von Klimmzug Kevin Nachrichten bekomme wie so clean essen wie möglich, weil wir jetzt 4 Tage nicht trainieren. Und dann schaue ich morgens auf mein Handy, kurz bevor ich meine Laugenstange beißen möchte, und lese dann, dass ich jetzt so eine Person bin, die von ihrem Trainer Nachrichten bekommt, Erinnerungen daran, dass ich clean essen soll, möglichst viele gute Fette und Proteine.
Aber das ist das Wichtigste.
Aber
Ernährung, das fällt ja gerne, also frag mich, ich bin ja super sportlich, wie du weißt.
Immer für 3 bis 4 Werktage bist du sehr sportlich.
Aber Ernährung als festen Bestandteil des Trainings zu sehen und einen Trainer zu haben, der das auch noch einbauen kann, wie Kevin, ich beneide dich sehr um Kevin.
Und weißt du, was ich richtig toll finde, um jetzt noch eine unironische Sache zu der Klimmzug-Sache zu sagen.
Unerotisch finde ich auch.
Unerotisch auch. Es gibt auch immer so eine Sportgruppe, die Kevin macht. Da sind so ganz viele erfolgreiche, drahtige Medienmänner.
Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass diese Gruppe von mir gegründet wurde.
Wirklich?
Ja, von mir und meinem Freund Tim. Tim und ich waren die beiden Ersten, die da trainiert haben.
Und wie oft warst du dabei?
Ich bin immer noch in dem Chat drin und war letztens sehr beleidigt für alle, die in dieser Sportgruppe sind. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Da war die Diskussion, ob man die, die so wenig aktiv sind, vielleicht mal rausschmeißen sollte aus der Gruppe, wo ich dachte, wait a second, ohne mich würde es das alles hier gar nicht geben. Aber ich bin der Initiator dieser Gruppe. Egal, das wäre vergessen, viele Menschen.
Frechheit.
Ja, richtige Frechheit.
Und seit es diese Klimmzug-Challenge gibt, werde ich wirklich in dieser Sportbase anders angeschaut, weil ich merke den Leuten an und auch diesen drahtigen Medienmännern, wenn ich trainiere, wenn die fertig sind und ich komme und wir uns noch sehen, dass die mich taxieren mit so einem, die sind alle invested in die Klimmzug-Challenge. Ich weiß sogar, dass einige Kevin ausfragen, wie es läuft. Und das finde ich richtig toll, dass Leute da so richtig drin sind. Und gerade deswegen werde ich nichts verraten.
Finde ich gut.
Ja. Weißt du, was du trainierst? Chillen ohne Reue.
COR. Das mache ich jetzt, wenn wir hier aufhören. COR.
An euch da draußen.
COR.
COR who?
COR Gätchen. war's das?
Ja.
Komm.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
das postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.